Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ho, ho, hoes.
And bitches. Ass and titties.
Air bitches. Ass and titties, ass and titties.
Ja.
Übrigens, Lies WLAN.
Was?
Sein klassisches, altes WLAN.
Ah ja.
Naja, muss man sagen. So
auch wie nicht dein, wirklich, aber...
Wie sexistisch dein WLAN-Passwort lautete.
Was? Nein, das ist gerade schon wieder falsch auf so vielen Leveln. Egal.
Technisch falsch oder meinst du jetzt politisch falsch?
Nee, alles andere.
Falsch,
egal.
Falsch.
Alles andere.
Such dir was aus, ja.
Wir quatschen ja dazwischen eigentlich die ganze Zeit.
Let me show you the door. There's the door!
Der Azubi in der Haus, hallo? Hm?
Mhm. Ja, der Azubi. Mhm. Hallo? Mhm.
Hallo.
Kann er sich auch artikulieren, der Azubi, oder?
Ah.
Ist ein Podcast, Junge, muss den Mund aufmachen.
Ha. Neben mir im Zug hat gerade jemand mit offenem Mund geschlafen. Das muss reichen für Mund auf heute.
Oh, schön. Mhm. Hast du ihm so verschiedene Gegenstände in den Mund gesteckt, während er geschlafen hat?
Oh, boy.
Gegenstände, Mann. Ja. Ich habe in Absicht nicht Organe gesagt.
Mhm. Ist klar.
Ja.
Ich dachte mir so, ja, okay, ihr denkt an sexuellen Content, ich denke so an Drunk-Studenten.
Klar.
Nein.
Oh boy. Schon wieder ein schöner Einstieg.
Mhm.
War das wieder ein Alessandro-Sample?
Ja.
Das könnte auch so ein Hühnchen sein. Like that?
Only if a hobo was on fire.
Okay. Ja, weißt du doch, ich habe seine Lache mal wieder gesampelt.
Das ist, hast du nicht Bock, damit irgendwie ein Beat zu machen oder so? Du machst auch ab und zu mal so.
Meinst du, ab und zu mal Beats,
könnte man Sample Beat so irgendwie ausmachen. Einbauen? Ja.
Mhm.
Ich glaube, kriegt man damit das Intro nachgebaut?
Oh, das wäre eine Herausforderung, Alter. Das bewegt man aus dem Intro nur mit den Samples von Alessandro.
Ja. Oh, wow.
Geile Idee, Alter.
Ja, wenn mir mal gar nichts mehr einfällt, mache ich das.
Geile Idee. So, was machen wir heute? Weihnachten ist vorbei?
Ja.
Nicht so richtig, aber das ist ja zweiter Weihnachtstag. Zählt ja noch so ein bisschen zur Weihnachtszeit dazu, oder?
Ja.
Aber,
es sind jetzt wahrscheinlich alle komplett vollgefressen,
ja.
Überfettet, müde, mit Schokolade am Mund.
Hören jetzt erstmal nach, was die letzten drei Wochen verpennt haben.
Ja. Stimmt auch wieder, ja.
Planen schon mal, was sie sich an Böllern holen, um die Tiere in der Nachbarschaft zu verstören.
Und egal, wann ihr Weihnachten feiert, also Lee bringt auch das ganze Jahr über, auch im Sommer bringt er Weihnachtscontent. Insofern könnt ihr euch drauf verlassen.
Ja, ja.
Ihr kriegt auch die passenden Filme in anderen Episoden.
Ja.
Passt schon. Passt schon.
schon wieder ein netter Diss hier.
Überhaupt kein Diss, sondern ein Hinweis auf weitere Folgen.
Mhm.
Ein Ausblick aufs nächste Jahr.
Ein
was auch
Hinweis.
Immer. Oh Mann.
Schönes Snack.
Wollen wir denn mal erzählen, was wir in unserer weihnachtlich angehauchten Supporter-Episode besprochen haben an Projekten?
Habe ich schon wieder alles vergessen.
Hast du alles vergessen? Du weißt schon, dass das 10 Minuten her ist, ja?
Das wäre so geil, oder?
Also, wir haben über Black Christmas Klaus gesprochen.
Black Klaus sollte dann, aus, Alter. Black Klaus Man.
Sollte dann, Black Klaus Man ist auch geil, von Spike Lee. Sollte dann Komma dazwischen etwa sein.
Möglich.
Ja, was hatten wir noch? Ich habe über Casper geredet und Lee hat ganz neuen Stoff gebracht von Alexander Payne. Wie hieß der Film nochmal?
The Holdovers.
The Holdovers, genau. Und dann haben wir noch Dennis mit seinem Projekt. Und das ist ein Batman-Animationsfilm. Wie hieß der?
Merry Little Batman.
Merry Little Batman. Entschuldigung, ich habe meine Seite schon umgeblättert.
Ja,
ich habe die Filme und die Notizen auf der anderen Seite, sonst hätte ich das nochmal selbst nachgucken können.
Ja. Ist ja auch erst 10 Minuten her.
Eben, ja.
Ja, wir sind aber immer noch alle ein bisschen angeschlagen, ne? So krankheitsbedingt.
Ja, wir sind krank. Männergrippe. Männergrippe ist die schlimmste Grippe.
Ah ja?
Mhm.
Mhm.
Ja, hilft nur noch Alkohol mit.
Alkohol.
Innere Einreibung.
Männergrippe.
Hast du nie gehört?
Ja, doch. Aber, Alter, was?
Was ja, das ist so auf Mario Barth Humor-Level. So.
Ach so ist das?
So Deutschland, haha, witzig. Ja,
ich dachte,
ich wusste es doch.
I hate all the words you just used.
Ich hätte jetzt gedacht, Männergrippe ist so einfach, dass Jungs immer auch gern sich in ihrem Elend suhlen und ihre Erkältung immer extrem dramatisieren.
Ja.
Dass das die Definition von Männergrippe ist.
Ist es auch. Aber tun wir ja nicht. Wir sitzen ja hier.
Tun wir nicht, nee. Ich sowieso nicht. Ich mach trotzdem mein Ding und mach heute eine Party. Scheißegal, ob krank oder nicht.
Ja,
sondern alle anderen mit
hätten wir doch hier schon mal vorsaufen können.
Hätten wir schon mal vorsaufen können, aber Lee hat ja nichts auf den Tisch gestellt hier. Aber ich habe auch nicht Geburtstag. Wenn ich jetzt wirklich Geburtstag hätte am heutigen Tag, dann hätten wir heute aber gesoffen heute.
Ja, okay.
Aber hallo. Ja. Wie lange hast du jetzt nichts getrunken? Du trinkst auch jeden Tag, oder?
Auch vor allem. What?
Ich habe schon länger nichts mehr getrunken, tatsächlich. Ach weil so? Ich war ja auch schon vor einer Woche hier oder einer halben am Wochenende und da haben wir nichts getrunken. Nee.
Die sind kein guter Umgang für Dennis.
Nö. Nee.
Na, also, kann man so oder so sehen, ne?
Ja, kann man so oder so sehen. Er verliert seine Trinkskills.
Ja. Meine Leber freut sich jedes Mal, wenn ich in den Zug nach Berlin steige. So, yeah.
Das stimmt, ja.
Denke ich mir, ja.
Vielleicht schlafe ich deswegen hier auch so gut.
Lässt er dich immer noch im Boden auf einer Matratze schlafen? In der Abstellkammer?
Der Besucherritze ist mit Loki belegt.
Das stimmt,
und,
ja.
Und flauschiger, niedlicher Kater hat Vorrang.
Kommst auch immer angereist, wenn der Kater da ist, ja. Da bist du auch, wirklich nur der Letzte. Also bist du nur so der zweite Gast hier.
Ja, aber das ist so schön, wenn er da ist. Ja. Deswegen. Lass mir die Termine geben, wenn er kommt. Dann komme ich auch.
Ach so. So passt er das an.
Alles schöner mit Loki.
Mhm. Schön, schön.
Schöner Wohnen mit Loki.
Ja, aber ich habe dir angeboten. Also wenn Lee mal irgendwie unpässlich ist oder selbst Besuch hat oder sonst was, dann ich kann ja auch eine Matratze irgendwie hinter die Couch packen. Das ist jetzt nicht das Thema. Sollte man hinkriegen.
Hinter die Couch?
Ja.
So ein paar Kissen irgendwo in die Ecke vom Zimmer, das kriegen wir schon hin.
Rolle ich mich da ein wie so ein Hund.
Ja, irgendwo so eine Decke finde ich schon, die wir irgendwo aufs Parkett legen können.
Bevor ich für ein Hotel meine Leber und Niere verpfänden muss.
Das stimmt, ja. Billiger ist es in jedem Fall.
Weil, das ist schon hart geworden.
Ja, das Leben ist hart.
Ja.
Apropos, das Leben ist hart. Jetzt haben wir gesagt, was wir in der Support-Episode hatten. Jetzt können wir noch erwähnen, was wir in der heutigen Episode durchnehmen. Nämlich einen sehr aktuellen Film, der kurzzeitig im Kino läuft. Ob aus Oscar-Gründen, darüber lässt sich diskutieren. Aber dieser Film wird auch auf Netflix aktuell schon gestreamt. Und das ist der Film Maestro. Mhm. Über den reden wir ganz am Ende zum großen Finale. Und wir fangen an mit einem Auftragsfilm für unseren Kumpel Kalle. Über den sich auch Mr. Yoshi Mitsu freuen durfte, weil er wollte im gleichen Monat den Film eigentlich in den Lostopf schmeißen. Und dann kommt Karl um die Ecke und hat ihn als Auftragsfilm genannt. Und deswegen sind die sich einig geworden. Also diese beiden Herren, die freuen sich schon mal über die Rezension, die wir gleich als erstes bringen. Und das ist der Film Das Geheimnis des verborgenen Tempels aus dem Jahr 1985. Im Original Young Sherlock Holmes. Mhm. Von Regisseur Barry Levinson, Regisseur von Rain Man und Good Morning Vietnam. The Survivor hatte ich hier von ihm mit Ben Foster. Und wir raten. Neue Runde, neues Glück.
Na, das alte Spiel, wer will anfangen?
Ich fange mal an.
No.
Mutig, wie ich bin.
Mhm.
Lee, 6. Und Dennis, 7,5. Was guckst du skeptisch?
Ich musste erst mal selber gucken, was ich da aufgeschrieben habe.
Genau gesehen, dass du skeptisch guckst.
Ich habe geguckt, was bei mir steht. Okay. Ich wusste das schon nicht mehr, wie ich den fand.
Wie er sich nicht traut, seine Brille aufzusetzen. Ja. Damit ich ihn wieder verarsche.
Ja, kannst du später machen.
Haha, klar kennt.
Genau.
So, dann hau ich mal einen Tipp raus und sage, Guess ist bei 7 und Dennis bei 6,5.
Mhm.
Ich sage, Guess ist bei 7 auch, ja. Und Lee ist bei 6.
Mhm.
Ja.
So, es ist sehr interessant, wer hier die Writing Credits von dem Film kriegt, weil natürlich hat Arthur Conan Doyle diese bekannte Romanfigur erdacht, aber dieser Film basiert nicht auf eins von seinen Stücken oder auf seinen Büchern, sondern
so eine fiktive Backstory im Grunde.
Eine Origin Story, genau, so eine fiktive Origin Backstory vom berühmtesten Detektiv der Welt. Vielleicht nach Thomas Mangum, was meinen eigenen Geschmack angeht, aber auf jeden Fall der zweitberühmteste Detektiv der Welt. Interessant finde ich, dass Chris Columbus hier der Writer war des Ganzen. Und der hat ja auch so Stücke wie Gremlins dann zu Papier gebracht, Goonies und auch Regie geführt, Harry Potter.
Also ich finde sowieso die Kombi aus Regie, Drehbuch und Produktion hier super abgefahren.
Schon krass, oder?
Ja, das sind ja Namen, das ist ja unglaublich. Also
Steven Spielberg produziert das unter anderem. Henry Winkler übrigens auch einer der Produzenten.
Ja, sein erster Produktionscredit. Hm.
Und dann eben Chris Columbus das geschrieben und Barry Levinson Regie geführt, ist schon eine abgefahrene Kombi.
Hat Spielberg nicht auch unseren zweiten gemeinsamen Film produziert? Als ausführender Produzent?
Ja, zumindest mal einer von den Produzenten.
Einer von denen war.
Auch da.
Krass,
ja.
Beide.
Mhm. Und dann hast du hier noch beim Producer noch Frank Marshall und Kathleen Kennedy. Das sind ja auch nicht unbedingt Leichtgewichte.
Hast du recht.
Also hier kommt schon eine Menge family-friendly Power zusammen.
So. Ja.
Hast du recht. Ja, wollen wir mal die Origin-Story zusammenfassen. Also hier ist Sherlock Holmes halt noch ein Student, inklusive Mobbing und Fechttraining. Also so halt, wir sind im viktorianischen England, muss man dazu sagen. Hat eine Perle namens Elizabeth, die geht ebenfalls auf diese besagte Uni. Und da kommt dann auch der kleine dicke Watson neu dazu, weil er irgendwie die Schullippen wechselt und kommt dann irgendwie mit einem Semester irgendwie mit rein, freundet sich dann mit dem jungen Sherlock Holmes an. Und dann folgt eine Reihe von mysteriösen Ereignissen, also quasi der erste Fall des besagten Sherlock Holmes. Wir erfahren natürlich relativ früh, dass er trotzdem ein genialer Beobachter ist und Holmes auch sofort analysiert und genau weiß, wo der herkommt und was der macht und so. Und wir wissen natürlich, wie er tickt und dass er auf Details achtet und sich so Sachen zusammenreimen kann. Er ist natürlich noch nicht der Detektiv, den er dann später ist, aber es, so ähnlich wie bei Klaus hat man so ein paar Hinweise zu Sherlock Holmes-Tropes, die dann im Film gestreut werden. Und es folgt eine Reihe von mysteriösen Ereignissen, nämlich eine mysteriöse Gestalt mit einer Kapuze über den Kopf gezogen, die durch die nächtlichen Straßen Londons zieht und Pfeile abschießt mit einer halluzinogenen Droge. Das ist das, wo sich Lee am meisten amüsiert, wenn ich mich bei irgendwas verspreche. Ich reiße hier die krassesten Karlauer der Welt, verstehst du? Könnte damit ein Olympiastadion füllen, es lässt sie völlig kalt. Aber verspricht sich der Ausländer.
Wie er in
seiner
Vorstellung Stadien damit füllt.
Verspricht sich der Ausländer mal, lustig. Dann ist es absolut
der Marian Bartosch.
So geil, ey. Trotz drei Leute, die irgendeinen flachen Wortwitz gut finden und Guess ist der Meinung, ich kann Stadien damit füllen.
Ja. Selbst mit drei Leuten. Selbst wenn die drei Leute sich freuen, ist mein Herz erfüllt.
Ja.
Drei Leute haben Spaß.
Dann legst du aber gut drauf, wenn du im Olympiastadion spielst.
Ich lache ja meistens. Bei mir trifft er ja meistens.
Ja, siehst du. Meistens,
ich,
ja. Okay.
Ich kann mich da gut einfinden.
Na dann.
Cool, cool. Auf das Niveau.
Na, wenigstens einer, der die flachen Witze versteht. Ja, und diese halluzinogene Droge macht Menschen wahnsinnig, was teilweise auch zum Tod führt, weil die dann in ihrer Panik oder in ihren Visionen, die dann irgendwie dann sehen von irgendwelchen Sachen, die nicht wirklich da sind, dann aus dem Fenster stürzen oder von der Kutsche laufen und sonstiges. Und diesem Fall geht dann unser junger Detektiv mit seinem neuen Kumpel Watson nach und versuchen da Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist die Story von Young Sherlock Holmes. Würdet ihr da was ergänzen?
Ich glaube, ja doch, für The Look and Feel ist es einigermaßen wichtig, dass hinter diesem Ding, damit verrät man, glaube ich, nicht zu viel, dass da so ein ägyptischer Kult hintersteckt.
Ui.
Naja, weil ich finde halt, für die Tonalität des Films ist es schon wichtig, weil für mich fühlt sie sich das so an, als hätten die so gerne Indiana Jones gemacht und rausgekommen ist aber irgendwie so eine Mischung aus Harry Potter und Indiana Jones bestenfalls.
Ey, das ist so krass, wie doll das hier Harry Potter einfach ist. Das ist ja unglaublich.
Harry Potter habe ich mehr drin gesehen als Indiana Jones. Ja.
Spielt echt an dieser Schule. Wirklich? Du hast dieses Dreiergespann. Ja,
Entschuldige, mit irgendwelchen Menschen, die geopfert werden und da fehlt ja nur noch Kalima. Also ja. Diese ganze Zeremonie da und so, Digga, das war ja, Tempel des Todes, ey.
Ja, aber diese Kult-Stories und so irgendwie im viktorianischen England hat man doch auch schon zuhauf gesehen, also in anderen Filmen.
Ja, aber auch wieder so ein bisschen, ich sag mal so Stichwort Kronleuchter, so ein paar Action-Momente sind schon so relativ Adventure.
Finde ich auch. Also dann die Nummer mit dem Flugobjekt und so, sind Fluggerät, ja, was da gibt und so. Und ich finde halt, allein diese Grundprämisse, dass du eben jetzt hier in England bist und alles ist so relativ gesittet und anständig und dann hast du aber eben etwas, was total exotisch daherkommt, zumindest wird es so inszeniert, dass es halt was super Fremdes hat auch und so und dann eben mit diesem ägyptischen Kult rumrum. Ja, finde ich, also hat er für mich halt schon oft so Indiana Jones Flair. Also zumindest war es der Versuch.
Kann man reininterpretieren. Ich finde auch so Tim und Struppi, kann ich mir auch so einen Comic vorstellen, der vielleicht so in so einem Setting spielt.
Mhm.
Weißt du, mit so einem Kult,
ja, ja,
den
eben,
die dann aufdecken, irgendwie sowas.
Finde ich, haut ja voll in die Kerbe, dass das eben so eine Abenteuernummer sein sollte. Ja, und Harry Potter nicht zuletzt, weil einfach Watson sieht halt einfach aus wie Harry Potter.
Also du, da jetzt mal
ziemlich vollgefressen,
so aus, um das mal aus, also es spielt an einer Schule, an so einer elitäreren Schule. Mhm. Du hast Holmes, ist vom Charakter her wie Hermine, so ein schnöseliger Klugscheißer. Dann hast du einen etwas trotteligen Sidekick. Dann gibt's da so einen Wichser an der Schule, der auch hinter Elizabeth her ist. Der heißt auch noch Dudley, wie bei Harry Potter. Und kriegt irgendwann die Haare gebleicht und sieht aus wie Draco Malfoy. Also, und dann haben die diesen Fechtclub, was original aussieht wie der Duellierclub bei Harry Potter. Also das ist ja, und der erste Harry Potter ist ja auch von Chris Columbus. Also da ist ja wirklich, und dann machen die noch mit gewissen Namen in diesem ägyptischen Kult so Wortspiele, wie sich das zusammensetzt, was es bei Harry Potter mit Voldemort halt auch gibt. So.
Ach so.
Das ist ja da genauso. Also Voldemort, der Name leitet sich ja auch aus einem Tom Riddle ab und ja. Tom Riddle, I'm Lord Voldemort, genau. So. Und das hast du hier halt auch so in Maßen. Da ist schon echt viel parallel. Ich habe das angeguckt und habe gedacht, so, fuck, das ist Hogwarts.
Du hast ihn auch jetzt zum ersten Mal gesehen. Ach stimmt, ja, das war ja dein Argument, dass du gesagt hast, den kennst du noch nicht.
Ja, genau. Ich pick mir eigentlich immer Auftragsfilme, die ich noch nicht kenne.
Richtig.
Aber bei Klaus, den musste ich haben.
Aber für jemand, bei dem Harry Potter sehr hoch im Kurs steht, wie ist das dann, wenn du das siehst? Ist das für dich cool, weil du siehst, das hat irgendwie sehr für Inspiration gesorgt?
Mhm.
Okay.
Ja, also das war für mich eher cool. Das ist so, den hätte ich gerne damals gesehen. Ich glaube, hätte ich den als Kind gesehen, was heißt damals, nicht 85, aber meinetwegen hätte ich den 92 gesehen oder so, dann könnte das einer meiner Lieblingskinderfilme sein. So.
Ich glaube auch, dass Yoshimitsu, so eine Leute, die haben ihn auf jeden Fall von früher noch gekannt und deswegen, glaube ich, bei denen hat er noch ein weiteres Stein im Brett. Durch diesen Nostalgiefaktor, wenn du mit dem Film aufgewachsen bist oder hast ihn damals wirklich als kleiner Junge irgendwie gesehen, dann glaube ich, ist das alles sehr spannend, was hier passiert.
Ja, das wäre bestimmt was, also für mich wäre das was ganz anderes gewesen.
Ich konnte mich gut reinversetzen in den kleinen Guest, dem hätte das gefallen damals.
Ja, gerade so war als Kind, viele Kinder spielen ja auch so Detektiv und wollen dann so Fälle lösen. Es gibt ja auch ganz viele, die sich dann so einen eigenen Namen geben für ihren Detektivclub und so und dann bedient so ein Film natürlich voll das
Narrativ. Und die Trips sind ja dann auch schon wirklich, also ist ja schon teilweise schon recht spannend, was da passiert.
Ja, so ein paar Sachen hätte ich mit 7, 8 Jahren auf jeden Fall auch scheiße gruselig gefunden.
Ja, und da, ich glaube, da wäre mir halt auch vieles nicht aufgefallen, was mich jetzt in dem Alter halt so gestört hat. Mhm. Ist da wirklich einfach viele Löcher im Drehbuch gibt, finde ich. Und ich habe halt leider sowieso generell erstmal ein Riesenproblem mit so altklugen Kindern. Und dann, wenn die dann noch mit so einem Backpfeifengesicht daherkommen, wie Nicholas Rowe hier, der den jungen Sherlock Holmes spielt, das versaut mir den ganzen Film. Alter, der Typ wirklich so eine ätzende Fresse. Ich fand den so nervig.
Wie ich es gewusst habe. Ich habe tatsächlich mit einkalkuliert, dass du ihn uncharismatisch bzw. nervig fandest.
Uncharismatisch wäre echt noch, damit hätte ich leben können. Ey.
Okay. Aber da dachte ich so, okay, und dann wird Lee sagen, ja, und wenn das die Hauptfigur ist, dann habe ich damit ein Problem. Deswegen, aber ich wusste, weil der Film hat ja schon einen anderen Schauwert und deswegen wusste ich nicht, wie das ins Gewicht fällt. Aber ich habe mir gedacht, dass sich das stört.
Ja, und dann fand ich halt sehr vieles sehr konstruiert und dann bin ich eben nicht drum rumgekommen, irgendwie zu sehen, dass die gerne Indiana Jones gemacht hätten und das aber war für mich alles irgendwie so lame, weil ich aber halt auch Sherlock Holmes eher gewünscht habe, dass er auf die Fresse fliegt mit seinem Vorhaben, als, weißt du, so, dass ich war halt überhaupt nicht auf seiner Seite.
Okay, das hilft nicht.
Ich wäre da tatsächlich lieber irgendwie Watson gefolgt oder...
Lee kann sich ja mit dem kleinen dicken Jungen anfreunden.
Anscheinend, ja. Tatsächlich, aber ja, witzigerweise nie was ich persönlich nachempfinden konnte. Also ich war nie dick.
Naja, aber deswegen wolltest ja zu den anderen hin. Mit denen wolltest du ja anfreunden, die nicht so sind wie du. Mhm. Kleine dicke Jungs.
Ja, genau.
Das ist aber bei mir zum Beispiel bei Harry Potter genauso, weil ich finde Ron zum Beispiel am besten als Charakter. Mir geht
Ron Weasley.
Ja, weil das halt, das ist so der Underdog. Irgendwie.
Das ist nicht der Underdog, das ist der Schiss hat vor allem.
Ja, aber der wird irgendwie unterschätzt und der ist ja am
der
Ende...
Der wird unterschätzt, der ist noch am Heulen, so wenn er eine Spinne um die
Ecke kommt. Du bist ja noch nicht so weit.
Stimmt, ich habe nur 5 von 7 Filmen gesehen.
Ich schmeiß den nächsten Monat in den letzten als Auftragsfilm rein, da musst du mal gucken.
Du hast den Charakterbogen von Ron Weasley noch überhaupt nicht zu Ende mitbekommen.
Das ist noch in Progress.
Was wäre jetzt, wenn ich den letzten reinschmeißen würde als Auftragsfilm für nächsten Monat?
Wäre ein Problem.
Ne?
Kommt der Gäste unter Zugzwang, ja.
Das ist auch geil. Einfach einen 7. Teil von so einer Reihe einfach als Auftragsfilm reinwerfen.
Ja, je nach Reihe wäre ich dann schon auch bereit, das alles davor zu gucken. Ja,
vor allen Dingen, wenn du schon 5 hast.
Also, ja, das sowieso.
Also gerade bei dem wäre es naheliegend, dass ich den 6. wahrscheinlich auch noch irgendwie hinkriege.
Ja, ja, ich schmeiß dir dann ja den 8. rein.
Gibt's auch?
Der 7. ist zweigeteilt.
Ach, der 7. ist zweigeteilt.
Da freut er sich jetzt schon.
Okay. Bei dem machen wir nochmal eine Ausnahme, wenn wir Filme haben, die über 3 Stunden gehen. Ne?
Aber sag mal, ihr seid da voll mitgegangen mit dem Jungen, oder was?
Nee, ich fand, es gibt schon einen Grund, warum er jetzt nicht die Riesenkarriere gemacht hat. Also ich fand ihn auch nicht sonderlich charismatisch, aber der Film hat für mich andere Highlights. Ich finde, dass diese Drogentrips und der Fall an sich war schon cool. Also so diese mysteriöse Komponente, und ich konnte mich gut reinversetzen, dass ich den damals sehr gemocht hätte. Deswegen finde ich es als Erwachsener natürlich jetzt nicht so spektakulär, wie ich es damals gefunden hätte, aber ich finde, der Film hat definitiv seinen Charme und hat mir gut gefallen. Der gilt ja auch als, glaube ich, als erster CGI-Effekt in einem Film, dieser...
Nee, das ist nicht der erste CGI-Effekt, sondern das ist die erste komplett CGI-generierte Figur.
Ach so, die komplett
CGI-generierte. Ne? Also du hattest davor in der Filmgeschichte schon vereinzelt CGI-Momente, aber hier hast du halt einen Charakter, der komplett aus CGI besteht.
Wie geil, Alter. Und ich hatte mit Casper in der Support-Episode die erste CGI-animierte, komplett animierte Hauptfigur.
Genau, da war es die Titelfigur.
Also schließen wir jetzt den Kreis.
Und hier ist die erste Figur überhaupt, ja.
Ja, mega.
Ja.
Und auch das hier ist für mich ein Film, den man als Weihnachtsfilm titulieren kann, weil der auch dieses familienheimelige zusammen irgendwie vor der Bescherung oder vorm Gänsebraten essen, kann man sich den zusammen irgendwie mit Omi angucken und ist recht spannend und ist aber trotzdem unterhaltsam und für jeden Jahrgang. Das ist auch so einer von denen, wo ich sagen würde, der ist irgendwie, ist das so einer von diesen gemütlichen Filmen. Ich mochte den. Wie ging es dir denn das?
Ja, also ich mochte den, der Nicholas Rowe mochte ich auch nicht als Sherlock. Also
ja.
So, ich mag generell diese schnöseligen Klugscheißer nicht. Wahrscheinlich bin ich selber einer deswegen nicht oder so. Mhm. Keine Ahnung.
Lee, kommst du auch klar.
Wow. Game time. Gut.
Let me show you the door. There's the door!
Ja.
Wirklich, ey. Nee, aber ich fand die Welt, die da aufgemacht wird, schön. Ich mag sowieso generell so das düstere viktorianische England. Deswegen auch so. Gut, From Hell mal dahingestellt, aber...
Sleepy Hollow.
Ja, genau, so.
Also eigentlich alle Johnny Depp-Filme, Jack the Ripper.
Naja, From Hell, das wollte ich jetzt mal so ausklammern, die so ein bisschen, weil ich mag das Setting, die Filme, sei mal dahingestellt, aber ich finde das super, wenn das so in diesen leicht dunstigen Gassen des viktorianischen Englands spielt, finde ich toll. Auch von der Architektur und so, ist alles immer schick. Und auch hier mit dem Fluggerät dann und so, das waren so... Ja, das finde ich toll, das begeistert mich sowas. Mhm. Das fand ich auch bei Hudson Hawk toll. Der Film ist wirklich nicht gut eigentlich. Ja, aber ansonsten so von der Handlung und von dem Aufbau des Falls kommt man gut durch. Ist jetzt nicht mörderspannend, dass man da sitzt und denkt so, wow, mein Gott, bitte erzählt mir mehr. Mhm. Aber es ist so es ist so auf Kinderniveau spannend irgendwie. Also wenn ich 8 oder 9 gewesen wäre, hätte ich den vielleicht mörderspannend gefunden. Mhm. Jetzt sitze ich da natürlich vor und denke so, ja, okay, ist ganz cool. Aber naja. Er findet jetzt das Rad nicht neu, aber es ist auch aufgrund des Teams dahinter wahrscheinlich aber echt so ein Familienfilm-Ding. Mhm. Wie gesagt, den hätte ich damals echt, glaube ich, brutalst abgefeiert. Heute finde ich den gut, aber auch den würde ich nicht nochmal gucken.
Ja, ich finde es abgefahren, weil dir habe ich mehr zugetraut, weil du halt so ein krasser Harry Potter-Fan bist und dachte so, und Harry Potter ist für mich auch ein Kinderfilm. Das ist auch kein Film, den sich so 70-Jährige angucken und sagen, oh geil.
Ja, aber Digga, der Typ, der hier durch den Film führt, ist hart nervig.
Ich finde nicht, dass der hart nervig ist.
Naja, aber ich finde das und mag den auch nicht. Und man kommt halt nicht, du kannst ja nicht an dem vorbeigucken. Also es gibt ein paar Sequenzen, denen ich was abgewinnen konnte. Und primär waren es die, wo er nicht dabei ist, was ich dann irgendwelche Bühnenbilder cool fand oder so. Aber ich finde auch, dass die nicht wirklich nutzen, dass es in diesem Setting spielt. Also dieses alte viktorianische England ist ja wirklich eigentlich nur... Kulisse, das ist nicht so Teil der Handlung, dass das groß ins Gewicht fällt, finde ich. Mhm. Weil, guck mal, gerade da zum Beispiel ist eine Situation, ist ja so einer der ersten Morde oder Unfälle, die zum Tod führen. Der alte Typ, der vor die Kutsche gerät und überfahren wird. Das war für mich so ein Hook-Moment, wo der gefühlt eine Minute drauf wartet, dass er überfahren wird. Weißt du? Mhm. Und da finde ich, dann kannst du dieses Setting, in dem es Kutschen und Pferde gibt, die eine Gefahr darstellen, das hätte man halt geiler machen können, finde ich. Und so wird er irgendwie auf die leere Straße rennt auf die leere Straße raus, um dann irgendwo weit hinten ein Pferd anlaufen zu sehen und dann wartet er darauf, bis er überfahren wird. Das waren für mich alles so Momente, wo ich dachte, oh, komm schon, ey.
Ja, aber er ist ja, da ist wieder der empathische Lee, er ist doch auf diesem Trip, diesem Drogentrip, da kannst du ja nicht so, also deine
da Überlegung kannst du nicht
ist ja jetzt komplett rational.
Nee, ja, aber Digga, du kannst bei der Handlung nicht anfangen, da nach solchen Details zu gucken, weil das dann bricht es hinten und vorne zusammen. Weil die Nummer mit dem Drogentrip, das ist ja auch so das Ding. Die ersten drei Leute, die auf so einem Trip sind, bringen sich entweder selbst um oder werden umgebracht. Und oder kommen zu Tode. Mhm. So, in dem Moment, wo unsere drei Protagonisten, ja, wobei ob man sie jetzt damit, aber sie ist mit bei, alle drei auf Trips, nichts passiert. Das ist halt nicht konsequent, weißt du? Also.
Ja. Naja, gut, ich müsste jetzt spoilern, aber die sind auch nicht alleine, wenn die angeschossen werden in diesem Moment. Also so deine
beiden. Der eine ist auch nicht alleine. Der erste ist überhaupt, der ist im vollen Restaurant, Digga.
Was passiert denn da nochmal?
Der
springt aus dem Fenster.
Naja, die Ente, Ente knusprig nimmt
ja. Ja,
lebendige
schon,
Form an.
Nein, das ist mir schon klar, aber wie der dann endet. Ist das der aus dem Fenster springt?
Ja, genau. Mhm.
Ja gut, da ist ja auch keiner da, in dem Moment, wo sich aus dem Fenster
springt. Nein, aber der ist ja vorher hart am Trippen und niemand greift ein.
Ja, weil die denken, der hat schlechten Stoff zu sich genommen. Mhm. Also ich will damit sagen, weil die drei, die können sich ja noch helfen, die können ja den einen auch verhindern und so weiter, dass der stirbt. Das ist jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern, aber.
Ja, nein, ich sag nur, ich logisch finde, erklären. Eben gewisse so Lücken nimmt man ja in Kauf. Mhm. Ich will nur sagen, in dem Moment, wo das halt mir alles noch von so einem super nervigen Hauptcharakter verkauft wird, tue ich mich halt zunehmend schwer damit, weißt du? Wenn das jetzt ein für mich sehr charismatischer junger Typ gewesen wäre, dann kann ich dem problemlos mit durch den Film folgen und so dachte ich mir halt bei jeder Szene so, ach, halt auch Maul, Alter. Mhm.
Ich glaube, also die haben sich für meine Begriffe hier keinen Gefallen damit getan, dass sie anfangen, dass der sympathische, von Alan Cox gespielte John Watson an die Schule kommt, um dann den Fokus auf Holmes zu legen. Natürlich heißt der Film
Young. Der ist auch nicht sympathisch.
Der ist sehr viel sympathischer als Nicholas Rowe, auf jeden.
Ja. Ist Alan Cox. Watson ist allgemein immer ein bisschen sympathischer als Sherlock Holmes. Ich meine, findet ihr Benedict Cumberbatch sympathisch in seiner Rolle? Der ist auch nicht sympathisch.
Nee. Aber charmant. Ja. Aber verdammt charmant dabei.
Charmant?
Ja, Mann.
Ja, denkst du hier, Robert Downey Jr. ist auch kein Sympathieboyfen, aber der ist halt irgendwie witzig.
Ja, also. Gut, charismatischer, da bin ich bei dir, aber die Figur an sich ist nicht sonderlich nett.
Ja, aber darum geht es auch nicht. Es geht um das Charisma, was der Schauspieler mitbringt und wie er diese Figur verkörpert. Und der ist für mich einfach nicht nur uncharismatisch, sondern hat eben noch für mich so ein Backpfeifengesicht.
Backpfeifengesicht.
Und ich finde Alan Cox übrigens, Sohn von Brian, haben wir noch gar nicht erwähnt, dem wäre ich da sehr viel lieber durch den Film gefolgt, zumal es ja auch am Anfang so aufgezogen wird, er ist ja der Off-Erzähler, der Erwachsene, Watson erzählt uns aus dem Off, wie er damals in die Schule gekommen ist und so. Es fängt ja so an, als wäre es seine Geschichte und dann müssen wir uns aber leider halt den nervigen Sherlock Holmes widmen und das wurde mir halt zunehmend schwer gemacht, finde ich.
Ich glaube auch, dass, ich bin mir sicher, dass J.K. Rowling hier geguckt hat, definitiv. Also ich bin mir sicher, dass sie das kannte.
Wegen der Optik von Watson oder was man
sagt. Nee, wegen der ganzen Handlungsart und dem Ort und wie das alles so. Mhm. Ich glaube, die kennt das auf jeden Fall. Und da ist aber das Learning, glaube ich, da gewesen, dass man diesen nervigen Klugscheißer halt nicht als Hauptrolle nimmt, sondern eher den Fish out of water als Hauptrolle hat, was hier dann Watson gewesen wäre. Mhm. Und den Klugscheißer, was bei Harry Potter Hermine ist, dann halt als Sidekick. Nützlichen Sidekick dazu packt. Dann kann er nämlich klugscheißen, wenn es was bringt und nicht dauerhaft, ja, sodass es nervt.
Ja, hat eine Funktion. Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Das hätte unter Umständen für mich sehr viel besser funktioniert. Mhm.
Ja.
Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass ich den schon als Kind doof gefunden hätte. Nicht den Film, aber halt den jungen Sherlock Holmes.
Weiß ich nicht.
Weißt du, weil mit einem jungen Indiana Jones hat es für mich ja auch funktioniert. Mhm.
Ich glaube, dass der hier auch einfach von so der Durchschnittsrealität eines Kindes viel zu weit entfernt ist, weil der auf so einer Elite-Schule ist und viel schlauer ist, als man selber in dem Alter wäre. Da fällt es halt irgendwie schwer, da irgendwie.
Der Gast konnte sich da sehr gut mit identifizieren.
Ich glaube, aber ich überlege gerade, ich glaube, dass du, wenn du wirklich klein bist und du guckst so eine Filme, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da als Argument vorbringst und so weiter, dass du mit dem Hauptcharakter nicht, dass du den nicht gut findest oder dass das ein Idiot für dich ist oder dass der unsympathisch ist. Ich meine, fällt euch da ein Film ein, wo ihr als Kind gesagt habt, boah, ich kann den nicht leiden? Also so diese Argumente, die du jetzt bringst, das ist eher so ein Erwachsenenargument, finde ich. Mhm.
Doch,
ich habe ja gesagt, anfangs gesagt, dass ich glaube, dass das sehr anders wäre mit der Wahrnehmung, wenn ich den als Kind auch schon gesehen hätte.
Glaube ich auch.
Ich sag nur, aus heutiger Sicht kann ich mir vorstellen, dass ich den als Kind auch schon nervig gefunden hätte, den Sherlock Holmes.
Okay, dann bist du ein sehr ungewöhnliches Kind damals.
Nee, weil ich halt mit so altklugen Leuten noch nie wirklich was anfangen konnte. Hm.
Er hat damals schon im Kindergarten, hat er schon sehr selektiv seinen Freundeskreis da ausgewählt. Ja, ja. Durfte nicht jeder bei Lee rumhängen.
Nee.
Hau ab, Nerd.
Schon vom Fahrrad getreten.
Von seinem Einrad getreten.
Ja, Monokel aus dem Gesicht geschlagen.
Genau. Einrad getreten. Vor allem.
Obwohl, hast du nicht auch mal Fechten praktiziert?
Doch, ich habe gefochten. Aha. Das übrigens muss man dazu sagen, ist sehr tatsächlich akkurat. Gut gemacht, wie die Fechten.
Okay.
Das ist also so, was Form angeht und alles tatsächlich gut aufgegangen, weil es ja, er kündigt das ja noch an, dass jetzt Holmes kommt und so, weil er halt irgendwie die beste Technik hat.
Mhm.
Das funktioniert.
Das konntest du bestätigen. Habt ihr die Post-Credit-Scene mitbekommen, dass es da eine gibt?
Ja.
War wahrscheinlich, natürlich. War es vielleicht eine der ersten aller Zeiten oder so?
Ja, gute Frage, wie viel es davon gab, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich da ein bisschen mehr versprochen hätten.
Mhm. Ja, klar. Ja, logisch, wenn du das Ding aufmachst, dann willst du noch einen Film machen.
Logisch.
Das war wohl der Plan. Ging nicht ganz auf mit Budget 18 Millionen und nicht mal 20 eingespielt. Also das hat dann nicht gereicht, um da nochmal Sequel zu drehen.
Aber eine Oscar-Nominierung kam bei raus für visuelle Effekte.
Mhm. Die gab's.
Cocoon hat den Preis gewonnen.
Ja, haben wir auch im Lostopf. Mhm. Ja, wollt ihr was zur Besetzung sagen? Ist jetzt nicht die A-Riege, wie ich finde. Den einen kannte ich aus Game of Thrones in späteren Jahren. Ansonsten der hier den Detective spielt. Alle anderen waren mir jetzt nicht so bekannt.
Ach so, ja, klar, den kann ich auch. Mhm. Also nicht nur aus Game of Thrones, oder? Der kennen wir doch.
Roger Ashton Griffiths. Sehe ich gerade vor mir.
Nee, aber sonst sind das schon primär unbekanntere Namen. Ja, aber schon auch Leute mit einer recht großen Vita. Ne? Also schon alle viel gemacht. Aber eben jetzt nicht so die großen Sachen.
Mhm. Das stimmt. Habt ihr noch was zu Young Sherlock Holmes? Grüße an Kalle. Wollen wir mal gucken, wie hier die Punkte aussehen. Geht 109 Minuten und die würde ich mal vorlesen. IMDb ist bei einer 6,8. Hat einen Metascore von 65. Lee hat das passende T-Shirt dazu an.
Again.
Letterboxd 3,3.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, ich gebe hier die meisten Punkte von euch.
Mhm.
7,5 von mir.
Oh, wow. Okay.
7 von mir.
Ey, ich bin ja nah dran bei euch. Im Gegensatz zu euch. Ich bin bei 4.
4. Wow. Die Support-Episode all over again, Alter. Diesmal habe ich dich nicht vollgequatscht.
Nee, hätten wir es mal andersrum gemacht.
Ja, stimmt.
Hätten wir das gemacht, was wir jetzt getippt haben, bei Black Christmas getippt und was wir da getippt haben, hier getippt, wäre alles...
Hätte.
Ja, vor allem, ich war ja schon beim Gucken, dachte ich so, okay, der wird Lee nerven. So. Also das wusste ich, aber ich wusste halt nicht, ob du den Rest des Films halt noch ein bisschen aufhörst. Deswegen dachte ich, mach so einen Mittelweg aus. Was habe ich 6 gesagt, oder?
Dachte
so ein Mittelweg, aber gut.
Ist wieder reingerissen hier.
Ja. Nicht ganz so katastrophal wie bei der Supporter-Episode, aber wieder. Es wird keine Nullerrunde, schon klar.
Nee.
Alright. Machen wir weiter mit eigens gewählten Projekten.
Wollt ihr denn wissen, wie das hier ausging? Also jetzt diese Runde?
Von mir aus doch.
Also einen miesen für mich und für euch beide 2,5.
Okay, wissen wir Bescheid.
Juhu. Ja, müssen wir jetzt wieder reinholen.
Müsst ihr mal reinholen.
Ja.
Ich mache jetzt nichts. Was sagen?
Ja, du musst jetzt so schlecht erklären, dass ich das rate und die nicht.
Das ist geiler Plan, ey.
Tag Team.
Das ist ein guter Plan. Wir können es am neuen Jahr so machen, dass wir auch die normalen Projekte vorher raten.
Oh Gott.
Oh wow.
Komplette Anarchie.
Ja.
Unabhängig davon, ob du schon mal was von dem Film gehört hast oder nicht.
Dann müsst ihr bei manchen Gästen aber noch eine dritte Zahl ergänzen beim Raten. So, vielleicht
so,
auf die 100er-Skala.
Was die Skala angeht.
Da reicht 10 auch nicht mehr.
Mhm. Möglich. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das dann meine Disziplin.
So lange modifiziert, bis es klappt.
Ja, natürlich. Genau. Ja. Also, ich habe nichts allzu Spektakuläres. Ich habe aus meiner Marx Brothers Box einen Film geguckt und habe die weiter vervollständigt, nämlich The Coconuts hieß der Film. Und ist aus dem Jahr 1929 und ist besonders aus dem einfachen Grund bekannt, weil das der erste Langfilm der Marx Brothers ist. Groucho, Harpo und Seppo, sondern es ist nicht nur der erste Langfilm, sondern es ist auch gleichzeitig der erste Tonfilm des Trios, weil die haben vorher schon irgendwie ein, zwei nicht releasede Kurzfilme gemacht, so eine Slapstick-Stumm-Kurzfilme. Und das ist sozusagen der erste Tonfilm und auch der erste Langfilm dieser legendären Combo.
Ein Talkie.
Mhm. Ein Talkie, richtig. Was bei den Marx Brothers Sinn macht, weil wir wissen ja, ist ja schon eine Menge Wortwitz in den Filmen und es ist schon interessant, wie die im Jahre 1929 diesen Wortwitz dann auch schon angewendet haben, obwohl der Tonfilm ja noch ziemlich weit in den Kinderschuhen steckte. Wie fit bist du denn eigentlich in der Filmografie?
Ich kenne von denen gar nichts.
Du hast keinen einzigen Film von den Marx Brothers?
Keinen einzigen.
Nicht mal die Listenfilme wie Marx Brothers at the Opera und so?
Nee.
Krass.
Fehlt noch. Ich werde dieses Jahr noch die IMDb Top 250 zumachen, da fehlen noch zwei. Aber dann sind die vielleicht auf der nächsten Liste drin.
Da sind zwei drin. Hast du The Coconuts gesehen?
Ich glaube nicht.
Den hast du nicht.
Also vielleicht, wenn du jetzt erzählst, was da geht, kann sein. Weil also von den Jungs habe ich schon auch in meiner Kindheit ein paar Filme gesehen, aber das ist halt
verwischt
eine Erinnerung, verwischt das total.
Das glaube ich gerne. Also ist, die Story ist wieder voll für den Arsch. Also Groucho führt da...
nicht vorhanden.
Nicht vorhanden, nee. Groucho führt halt so ein Hotelresort an der Küste. Wir sind in Florida irgendwo. Und die anderen beiden sind halt auch relativ random dabei, weil die kommen dann in dieses Resort ein mit leeren Koffern. Und man könnte vermuten, dass die beiden vielleicht vorhaben, die Koffer dann das Resort wieder zu verlassen mit vollen Koffern. Also die haben so ein paar... haben so ein paar Diebestouren auf jeden Fall geplant. Das ist so der Plan. Und machen halt allerlei Schabernack in diesem Hotel. Ähnliche Diebespläne hat übrigens auch der schnöselige Harvey Yates. Im Hotel sind nämlich auch Mrs. Potter mit ihrer Tochter. Die sind auch Dauergäste in diesem Hotel. Und die besagte Tochter ist in Love mit dem Hotelrezeptionisten Bob. Mrs. Potter bevorzugt aber, wie gesagt, den von mir gerade erwähnten, höher gestellten Harvey. Der aber wiederum, das weiß Miss Potter nicht, hat nämlich Pläne, das Collier der jungen Frau Potter, also der Tochter von dieser Dame, zu klauen. Mit einer intriganten Komplizin. Also wir haben diese Liebesgeschichte von diesem Pärchen. Wir haben diese Liebelei zwischen dem Rezeptionisten und dem Mädchen und die Mutter, die dagegen ist. Und dann haben wir dazwischen noch die Marx Brothers, die allerlei Unfug anrichten. Und Groucho ist praktisch der Hoteldirektor dieses Hotels, bezahlt aber seine Angestellten noch nicht. Und deswegen hält er am Anfang so eine Motivationsrede, dass die, erstmal wollen die ihr Geld einfordern, aber nachdem er irgendwie seine Rede gehalten hat, sind die alle so hurra und sagen, okay, alles klar, wir gehen wieder zurück in die Arbeit und sind super motiviert. Das fand ich schon ganz interessant. Weil er sagt so, hey, ich bin ohne Nickel hergekommen und jetzt habe ich ein Nickel in der Tasche nach all den Jahren und so. Und das ist schon recht witzig. Also er motiviert die eigentlich, indem er eigentlich nur erzählt, wie arm er ist, weißt du, dass er kein Geld hat, den auszuzahlen, aber motiviert ihn so, dass sie trotzdem weiterarbeiten wollen. Die Tagline des Films fand ich schon ganz charmant. See it three times and even then you won't get them all, bezogen auf das Tempo und den cleveren Wortwitz, den dieser Film hier teilweise an den Tag legt. Da sind natürlich wie immer in Marx Brothers Film meine Highlights. Also es gibt eine Szene, wo halt irgendwie einer von den Hotel Angestellten halt zu Groucho kommt und sagt, there is a man outside with a black mustache. Und Groucho antwortet darauf, send him away, I already got one. Fand ich schon ganz cool. Und einer von den, ich weiß nicht, ob Harpo oder Seppo, einer von denen setzt sich dann ans Klavier und eine Dame aus dem Publikum fragt, what's the first number? So von wegen, so was wirst du spielen? Und er zeigt nur so, one. Fand ich schon auch ganz nett. Und es gibt so eine legendäre Szene, ich möchte nur ein End erwähnen, also Why a Duck praktisch, wo Groucho dann immer erklärt, dass es um ein Why a Duck geht und Harpo ihn aber die ganze Zeit falsch versteht und dann immer fragt, why a duck? Why not so. A chicken? Why a duck? Und dieser Dialog ist auch ziemlich legendär aus dem Marx Brothers Film. Was wichtig wäre zu wissen bei diesem Film, der geht 90 Minuten. Also ist auch nicht einer der kürzesten der Marx Brothers. Und die hatten diese Story bereits als Broadway Musical Show aufgeführt. Das heißt, das war eine Bühnenversion ursprünglich. Und deswegen hast du bei der Verfilmung ganz viel Gesang und Tanznummern drin, die ich ein bisschen störend fand. Weil dieses Liebespaar, was am Anfang eingeführt wird, die sitzen halt in der Hotellobby und er fängt halt an zu singen und singt über die Liebe von ihr. In einem Song aus dem Jahr 1929 praktisch. Diese altmodischen, klassischen, recht gefühlvoll vorgetragenen Liebeslieder. Und dieses Musical, also was sie auf der Bühne aufgeführt haben, macht Sinn, weil du siehst das auf jeden Fall in dem Film, dass das auch so aufgeführt worden ist. Weil diese Hotelangestellten, weißt du, die fangen dann an, so eine Tanznummer auf einer Treppe dann aufzuführen, so aus dem Nichts. Und dann immer halt die Beine links, rechts hochzuschwingen. Und das ist so medium unterhaltsam für mich, so 100 Jahre später. Weißt du, ich denke, zeig doch mal wieder die Marx Brothers und das, was die für Schabernack treiben. Also, die sind ja auch in den Instrumenten richtig cool. Also, ich weiß nicht, Harpo und Seppo, ich muss mal gucken, so nicht, dass ich die, ich verwechsel die jedes Mal, Alter. Der eine ist ja eine Harfe richtig krass und es gibt ja auch eine Nummer, wo völlig random einfach eine Harfe irgendwo in der Ecke steht und er geht natürlich hin und setzt sich da hin und zupft an dieser Harfe rum und das hat er richtig drauf.
Ja, das ist der mit den Locken, ne? Der, auch, der, mit den Locken, der auch so krass Klavier spielt.
Muss dann genau, der Stumme praktisch.
Das muss dann der Harfo sein.
Ja, ja. Oh mein Gott.
Ach so, das ist dann nicht lustig, ja? Komm schon. Das ist auf jeden Fall deine Liga Wortspiele.
Ey, da wird eine Harfe gespielt und einer ist Harpo, also bitte.
Ja, super.
Der liegt ja wohl auf der Hand.
Ist oh, fine. Wordplay. Ja, ist naheliegend. So, jetzt muss ich mal nachgucken. Jetzt muss ich mal nachgucken, bevor ich die jetzt noch weiter hier als falsch bezeichne. Ist auch interessant, dass, dass Groucho Marx übrigens in dem Film einen Rollennamen hat. Die anderen beiden wiederum werden ganz normal mit ihren mit den regulären Namen angesprochen. So. Hier haben wir es. Um jetzt mal ein Missverständnis auszuräumen. Okay, Chico ist der Italiener. Wieso heißt der hier Chico?
Mal der Spanier.
Nee, das ist Chico. Seppo.
Also klar, Chico ist der Italiener, weil jetzt einer der Marx Brothers ist Italiener.
Einer der Marx Brothers ist tatsächlich Italiener und redet ja die ganze Zeit mit diesem italienischen Akzent. Und Harpo ist derjenige, der stumm ist. Das ist derjenige mit den roten Locken und dem Zylinder. Das ist Harpo, der auch immer diesen Move macht mit dem Bein, der einfach so sein Bein immer irgendwo rüberlegt. Finde ich auch immer ganz witzig. Ja, diese Musical-Nummern trüben so ein bisschen das Vergnügen. Und er ist noch recht harmlos und man sieht auch, dass es so der erste Film der Jungs ist. Die sind noch nicht so krass eingespielt. Die anderen beiden kommen ja so random ins Bild. Es gibt eine Szene, wo die drei interagieren mit so einem Hotelzimmer, was neben dem Hotelzimmer liegt mit dem mit diesem Collier. Da wird es dann schon recht spektakulär. Und ansonsten sind diese vereinzelten Wortwitzmomente eigentlich so meine Highlights. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Beste aus der Reihe oder aus der Box. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer der beiden ist, die in der Top 250 sind.
Da ist keiner drin, das hast mich gerade falsch verstanden.
Ach, da habe ich dich falsch verstanden.
Mir fehlen von den Top 250 noch zwei Filme, dann habe ich die fertig. Und dann fange ich die nächste Liste an und da ist dann Marx Brothers at the Opera drin. Die sind
du arbeitest die Listen dann auch immer nacheinander durch?
Yes.
Okay. Also,
ja, der doppelt sich natürlich aber auch viel, ne? Also wenn du jetzt die IMDb Top 250 machst, dann hast du auch AFI und
Letterboxd. Ja gut, aber es wäre so, wie wenn ich die Schneiderliste erst komplett abarbeiten würde, bevor ich dann eine andere Liste anfange oder so.
Genau.
Ich bin nicht so neurotisch wie du.
Deswegen nehme ich auch erst die kleinen Listen. Wenn ich die kleinen Listen fertig habe, ist die IMDb, ist die 1001 dann ja schon halb gefüllt.
So mache ich es mit den Frauen.
Ich weiß nicht, ob wir die Diskussion aufmachen wollen.
Ich habe erst kleine Frauen angebaggert. Und dann wurden die immer größer.
Ja. Jetzt bist du bei Giraffe.
Noch nicht.
Elizabeth Debicki.
Genau. In die Richtung geht's dann. Mhm. Die Models. Mhm. Die langen Models.
Lang und dünn.
Jetzt wird's unangenehm. Ja, 5 der 14 Marx Brothers Filme sind übrigens auch in der AFI-Liste der 100 besten Comedies. Also solltest du die Liste mal abarbeiten, dann darfst du dir ganze 5 Filme von denen angucken.
Mhm. Habe ich neulich Platz 2 gesehen, den fand ich zum Kotzen.
Was war denn Platz 2?
Tutsi.
Tutsi fandst du zum Kotzen?
Ja. Oh, wow. Die Liste reizt mich also nicht besonders.
Ah ja. Bin ich ja mal gespannt. Gut, das ist der Coconuts. Viel mehr habe ich dazu nicht. Habt ihr noch Fragen?
Ja, also nochmal abschließend. Du fandst ja nicht so lustig wie andere, weil hier gesungen und getanzt wird, aber...
Zu viel gesungen und getanzt.
Ja, okay. Aber das, was du von den Marx Brothers siehst und so, fandst du gut?
Ja.
Deswegen, also der Film in der Summe ist trotzdem okay.
Der Film ist voll okay, aber ist halt, kommt dann nicht an andere Filme ran, die ich viel besser fand.
Okay.
Jo, und die kam ja auch, bin auch der Meinung, dass die anderen kürzer sind. Also 90 Minuten kommen jetzt auch für so einen Marx Brothers Film ein bisschen länger vor als die anderen.
Mhm.
Also wenn du jetzt 60 Minuten hast und du hast ein bisschen Gesang dazwischen und die Sprüche, ist wahrscheinlich auch ein bisschen kurzweiliger, aber 90 Minuten brauchst du schon Sitzfleisch.
Okay.
So, IMDb ist bei einer 6,8 für diesen Film, hat einen Metascore von 69. Lee trägt ein T-Shirt mit einer 69 drauf. Letterboxd 3,3.
Das wird immer besser. Mhm.
Ich weiß nicht, was diese 69 bedeutet auf dem T-Shirt.
Ja, Dennis muss anfangen.
Ich sag 6.
Ich sag 6,5.
Na, Punktlandung für Lee.
Hatte ich auch in Betracht gezogen, aber...
Aber hast du nicht gesagt.
Nee, weil du gesagt hast, dass du die anderen viel besser fandest und dachte ich, ja, komm.
Mhm. Hab mich auch
Du wirst bei keinem bei 9 oder 10 gewesen sein wahrscheinlich, deswegen.
Ich glaube schon.
Echt?
Also nicht bei 10, aber ich meine, du hattest schon einen Marx Brothers Film, wo du bei 9 war es.
9 könnte schon drin gewesen. Also was Wortwitz angeht, in der Filmgeschichte, da gibt es noch Heinz Erhardt, so was deutschen Humor angeht, Loriot natürlich. Mhm. Aber die Marx Brothers sind da ganz, ganz weit oben.
Ja.
Also,
das ist wirklich, schon wirklich
großartig.
Na komm, dann nehme ich mal einen brillanten Übergang.
Nehm ihn.
Und nimm die, die 9, die du gerade erwähnt hast, denn mein Projekt hat einen Metascore von 9.
Oh.
Von 9?
Ja.
Alter.
Von 9.
Hast ein richtiges Highlight mitgebracht für die weite Anreise, ja?
Ja, und zwar ist der Ansatz folgender. Letztes Mal habe ich das Damoklesschwert Antichrist von Lies Kopf genommen. Dieses Mal nehme ich eins von deinem Guess.
Oh nein. So. Oh doch, meine ich. Ich wollte gerade sagen, cool.
Ja. Der Film basiert auf einem Buch von L. Ron Hubbard. Das ist mal ein kleines Quiz draus hier.
Ach komm. Halbwegs.
Wir wissen, Aaron Hubbard, der Scientology,
wissen, Aaron Hubbard ist. Ja.
Fatzke,
ja.
Oder?
Ja, genau.
Der Fatzke, ja.
Ja. Und der Film ist von 2000 und die Hauptrolle spielt John Travolta.
Hä? Der ist vom Lostopf.
Ja, klar.
An den habe ich gedacht, ach, du nimmst jetzt die Blast aus dem Lostopf raus.
Mhm. Okay.
Ich nehme dir Battlefield Earth aus dem Lostopf raus.
Dennis räumt seinen eigenen Müll jetzt aus dem Lostopf
raus. Das ist nett.
Ja.
Hast du den nicht da reingeschmissen?
Ja, klar.
Alter.
Come on, Dennis. Deswegen sage ich ja, ich nehm dir was da raus, damit du da ein bisschen lieber reingreifst. Und da das von meinen Losen der schlimmste ist, habe ich den da mal rausgenommen. Also ich glaube, so mit sowas wie André, die kleine Robbe und so, kann man noch eher leben oder Benji als damit.
Okay, und wie heißt der Film jetzt?
Battlefield Earth.
Okay.
Genau.
Also, ist interessant, weil wenn du mir jetzt die Wahl gelassen hättest, weil ich nicht mehr angucke, wahrscheinlich würde ich Battlefield Earth André der kleinen Robbe vorziehen.
Mach das nicht.
Also grundsätzlich von der Sache her hätte ich mir den wahrscheinlich eher angeguckt.
Okay.
Aber
ja,
du sagst.
Ist ein witziges Ding. Ich fange mal erstmal mit der Handlung an, würde ich sagen. Also wie gesagt, ist von 2000, Regie Roger Christian. Film heißt Battlefield Earth für deine Notizen. So.
Habe ich notiert.
Der Film spielt im Jahre 3000. So, die. Auf den Kopf auch. Hat aber einen Grund, weil die Erde wird seit 1000 Jahren von den außerirdischen Psyklo regiert. Denn die haben im Jahr 2000, wo der Film auch gedreht wurde oder released wurde, in 9 Minuten, passend zum Metascore, den Krieg gegen die Menschheit gewonnen.
Nicht schlecht.
Siehste, wir können einpacken.
Na,
ja.
Bombe. Und die haben einen Großteil der Menschen halt versklavt und lassen die für sie arbeiten. Und die Menschen, die noch frei sind, die leben so ein bisschen fernab der Zivilisation in primitivsten Zuständen. Also die sind quasi wieder so Planet der Affen mäßig sich zurückentwickelt.
Das ist so witzig, ne? Das hatten wir doch bei Demolition Man oder so auch mal, dass es irgendwie aus der Zeit so Filme gibt, die eine Zukunft erzählen, wo dann eine Partei wieder voll irgendwie ins Mad Max Ding kippt.
Naja, so wie bei Klapperschlange. Du hast zwar die Zukunft und trotzdem ist alles voll abgefuckt und alle leben in irgendwelchen Ghettos mit zerfetzten Klamotten wie im Mittelalter und so, wo du denkst, Alter, was?
Ja, und so wurde der Film auch von dem einem Produzenten gepitcht, nämlich Planet of the Apes starring John Travolta.
Ah ja.
So wurde der halt gepitcht, ja. Und da leben die Menschen jetzt in den Rocky Mountains hier in dem Falle, in so einem Verschlag mit so einem Holztor, was man so hochkippen muss. Und da folgen wir dem Protagonisten, der wird von Barry Pepper gespielt. Und sein Rollenname ist Johnny Goodboy Tyler.
The Good Boy.
Yeah, Good Boy.
Die leben aber, also verstehe ich richtig, die leben in den Bergen, weil sie da nicht entdeckt werden?
Genau.
Oder?
Okay. Die Städte wurden halt von dem Cyclo eingenommen. Und Gesundheit.
Kannst du bitte aufhören zu niesen während einer Podcast-Aufnahme, Alter? Wie unnötig ist das denn?
Schlimm. Mach das jetzt mal draußen weiter.
Ja.
Unprofessionell, einfach unprofessionell.
Ja, dann nehmt auch lieber nicht mit mir zur Allergiesaison auf, weil dann muss ich 400 Mal hintereinander niesen.
Wir sind empathisch.
Ja, so ist das. Ja, genau.
Deswegen, wenn das Publikum krank ist, dann hören die uns und sagen, ach, guck mal hier.
Vielleicht werden
einer
die jetzt
von uns.
Weil wir sind ja jetzt auch alle krank, also vielleicht werden die Hörer dann auch krank.
Nee, du machst ja Werbung, Alter.
Nein, die werden gesund.
So sieht's aus.
Dieser Podcast heilt.
Ja, so gleich.
So. Und der Johnny Goodboy, der ist so ein bisschen der Krieger in seiner Siedlung da. Aber die Menschen in den Bergen, die haben die Psyklo alle noch nie gesehen. Also die stellen die so als Dämonen dar und haben auch in den Höhlen so Wandmalereien, die viel schlimmer aussehen, als die am Ende sind. Und die haben nur, sich nur, weil das ist ja 1000 Jahre her, dass die Erde eingenommen haben, die leben halt in den Bergen, die haben die nie zu Gesicht bekommen in der Zeit, die sind halt aufgewachsen, ohne die jemals gesehen zu haben. Die wissen nur, die sind ganz, ganz böse und viel, sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber er glaubt das nicht. Er ist der Einzige, der jetzt losziehen will und die Wahrheit rausfinden will, ob die wirklich so krass sind oder ob man sich das nur einredet und sich selber damit klein hält. Und er reitet dann auf seinem Pferd aus der Basis raus und ihn verschlägt es dann in so eine verlassene Stadt, wo er dann auch noch zwei weitere Leute trifft. Und da wird er dann aber dann tatsächlich das erste Mal von einem oder zwei, ich glaube einem Cyclo attackiert. Einer von denen wird auch getötet und die anderen beiden werden halt gefangen genommen, darunter Johnny und sein Sidekick dann quasi ab da. Mhm. Und die werden dann verschleppt in die Basis der Cyclo, die als nächstes am nächsten ist, und das ist die kaputte Stadt Denver. Und über Denver haben die so einen riesen Glaskasten gebaut. Das ist keine Kuppel, sondern wirklich so ein viereckiger Kasten quasi. Und das sieht auch eigentlich gar nicht so scheiße aus. Theoretisch. Ja, und da will Johnny auf jeden Fall als erstes direkt fliehen und fällt dann auf seiner Flucht quasi vor die Füße von dem Sicherheitschef der ganzen Einrichtung, das ist Terl. Und der wird gespielt von John Travolta. Und seinem Stellvertreter, der neben ihm steht, das ist Care, der wird gespielt von Forrest Whitaker.
Ach, der ist
also das dabei. Sind ja jetzt wow. Barry Pepper, Travolta, Whitaker, schon mal drei Rollen, ja. Wo man sagt, oh ja, das ist schon nicht schlecht.
Mhm.
Ja. Und er versucht dann halt bei jeder Gelegenheit immer wieder zu fliehen, egal was passiert. Und so wird dann auch Terl irgendwann auf ihn aufmerksam, weil er eine eigene Agenda hat. Er wurde nämlich von dem Planeten Cyclon auf die Erde strafversetzt, weil er sich kritisch gegen irgendeinen Politiker geäußert hat oder Senator. Und ist nur deshalb da Sicherheitschef. Er möchte da aber so schnell wie möglich wieder weg, weil er meint, er ist berufen, Planeten zu erobern. Er hat eine höhere Bildung und das lässt er auch sein Forrest Whitaker häufig wissen, dass er besser ist als er. Und er will sich davon freikaufen, denn für die Cyclo ist Gold ja das Wertvollste, was sie so kennen.
Mhm.
Und er lässt das aktuell von Mitgliedern seines Volkes abbauen gegen Geld. Also die wollen bezahlt werden, die Arbeiter. Und okay. Sagt er halt, wie wäre es denn, wenn wir den Menschen die Technologie beibringen, die wir haben, unsere weiterentwickelte Alien-Technologie, und die bauen das für uns ab, weil das sind ja Sklaven. Die machen das ja umsonst.
Mhm.
Und dann können wir mehr von dem Profit behalten, ich komme hier schneller weg.
Mhm.
Erstmal ein toller Plan. Und er sucht sich dann halt, weil er bei den Fluchtversuchen von Johnny Goodboy Tyler immer sieht, dass er sich dabei relativ clever anstellt und auch mit den Waffen von dem Cyclo umgehen kann, was sie nicht für möglich gehalten hätten. Sucht er sich ihn dann aus und denkt so, okay, das ist ein sehr, sehr schlauer Mensch, der könnte der Vorarbeiter werden und den anderen Menschen halt quasi beibringen, wie das läuft. Und dann setzt er ihn in so eine Maschine, die ihm als erstes mit so einem Regenbogenstrahl in die Fresse erstmal die Sprache beibringen soll, damit er überhaupt Cyclo spricht. Weil die sprechen für uns unverständlich. Das ist dann im Film immer so gelöst, dass
Regenbogenstrahl in die Fresse.
Ja, du hörst die erst immer sprechen in ihrer komischen Sprache und dann fadet das so langsam in Menschensprache über, wenn die miteinander reden. Also so haben sie das dann gelöst, dass wir das auch verstehen können, also nicht mit Untertiteln.
Okay.
Ganz, ganz komisch gemacht.
Wo ist er denn?
Why won't you let me be happy?
Genau so. So ähnlich hört sich das an. Ja. Ja, und er wird dann halt, er lernt dann die Sprache und auch die Technik und soll dann da Vorarbeiter werden. Aber natürlich nutzt Johnny das als Vorwand, dass er sich auf seinen Plan einlässt, damit er das größere Ziel verfolgen kann, nämlich die Cyclo zu besiegen.
Das ist doch der Film, wo Travolta diese Dreadlocks
genau.
hat, oder?
Travolta spielt hier den Sicherheitschef der Aliens. Er soll ein 9 Fuß großer, bedrohlicher Alien sein und er hat so Dreadlocks und so eine langgezogene Stirn.
Und er soll 9 Fuß groß sein?
Ja, ja.
Wie stellen die das dar?
Wie viel sind 9 Fuß für einen Laien? Ich frage für einen Freund.
2,70 Meter, 80 Meter, sowas.
Also okay. die machen das immer so ein bisschen durch Kamera und die haben, glaube ich, relativ hohe Plateaus an, weil bei denen unten die Beine gehen so aus, nicht die Beine, aber die Kleidung geht so auseinander und dann stehen die auf so riesigen Plateauschuhen.
Mhm.
Die werden wahrscheinlich noch einen Teil dazu beigetragen haben, dass sie größer sind.
Okay.
Und Travolta spielt das so weird. Das ist unglaublich. Also am Anfang gibt es eine Szene, als Barry Pepper fliehen will und dann die Waffe von denen benutzt. Und dann sagt er so, ja, der Travolta, ja, der kann das nicht, der kann es nicht gefährlich werden, die wissen gar nicht, wie das geht. Dafür müsste ihm schon ein dritter Arm wachsen, damit er mit der Waffe schießen kann. Mhm. Und dann gelingt ihm das aber doch und einer stirbt und dann sagt er so, I'll be damned. Und dann lacht er so. Ich so, oh mein Gott. Also wirklich, und Forrest Whitaker stimmt mit ein, da habe ich gedacht so, von Travolta.
Der lacht dann auch so.
Ja, von Travolta nehme ich so eine komische Lache, weil der sowieso bei manchen Filmen schwierig war, aber von Forrest Whitaker habe ich mehr gehalten.
Ja, so klar. Okay, wow.
Ja. Und eigentlich, der Film verkackt sich.
Aber ist das
denn
nicht lustig, total, wenn man das guckt? Also
das habe ich auch gedacht.
Geht die Pleasure-mäßig,
ja. Ja, aber der Film geht 117 Minuten.
Oh.
Wenn der 90 okay. Minuten gehen würde, würde ich sagen, ey, das ist ein super Film, so setz dich mit ein paar Kumpels aufs Sofa, kipp dir ein paar Kannen Bier rein und amüsier dich über den Schwachsinn. Ja. Das kannst du auch machen. Streckenweise, aber dafür ist er einfach viel zu lang und hat auch viel zu viele Szenen drin, die einfach so, wo du denkst, oh Mann, hier passiert gerade gar nichts. Allein der ganze Prozess, wie er dann lernt, mit den Sachen umzugehen und dann werden da noch andere Pläne im Hintergrund geschmiedet und der Film würde auch wahrscheinlich nur 100 Minuten gehen, wenn sie die Slow-Mo-Sequenzen einfach mal in Realgeschwindigkeit abspielen würden, weil davon gibt es unendlich viele. Ich habe gedacht, dass ich bei Cyborg mit Van Damme da die Endstufe erreicht hätte, aber ich glaube, der hier macht das noch schlimmer.
Wow. Okay.
Also da ist wirklich,
ja auch schnell,
da ist wirklich alles dabei. Da ist eine Szene, da werden die mit Wasser abgespritzt von dem Cyclo, so wie im Gefängnis. Selbst die ist in Slow-Mo zwischendrin. Und ich denke so, warum? Einfach warum? Aber es gibt noch zwei Sachen an diesem Film, die viel, viel, viel schlimmer sind als das.
Jetzt kommt's.
Man könnte den Film, das ist wahrscheinlich der Lieblingsfilm der Blue Man Group und der müsste auf dem Blue Movie Channel laufen. Weil dieser Film ist blau. Der ist einfach nur blau. Da ist so ein harter Blaufilter drüber, dass der Boden blau ist. Einfach. Also.
What? Okay.
Sie sind teilweise, sie wollen dann Nacht darstellen und wahrscheinlich war es nicht Nacht, haben einen Blaufilter drüber gelegt, aber der ist so ultramarin, dass es einfach alles blau ist. Also die haben blaue Haut und alles. Das sieht so absurd scheiße aus.
Avatar würde verblassen von Leid.
Genau. Mhm. Also dagegen sind wirklich ist Avatar schwarz-weiß.
Okay.
Ungefähr. Und in anderen Szenen haben sie das auch noch mit grün und wenn die in der Wüste sind, dann in Rocky Mountains mit Gelbfilter, das ist einfach alles so massiv drüber bei den Farbfiltern, dass das sieht alles scheiße aus. Mhm. Also jedes Bild, was möglicherweise ganz okay aussehen könnte, wird dadurch komplett versaut. Es gibt nur ganz am Ende ein Bild, was ich mochte. Eins. Und okay, das war's.
Wow, das ist nicht viel.
Ja. Und dann gibt's natürlich unfassbar mieses CGI. Okay, wir haben das Jahr 2000, das ist bekannt für miese CGI, aber hier sind Sachen dabei, wo es mit Alien-Raumschiffen und Kampfjets, wo die zusammenkommen, das sieht aus, als würdest du Wing Commander auf dem 386er zocken.
Oh fuck.
Also das ist wirklich, wirklich mies. Und du siehst das auch.
So ein bisschen, du hast ja Leprechaun in Space demnach auch gesehen, oder?
Ja.
So auf dem Niveau.
Auf dem Niveau.
Okay, geil.
Ja, und da gibt es eine Szene, wo ein Charakter in Fort Knox stehen soll. Mhm. Und du, Fort Knox ist nicht da. Das ist alles animiert drumherum. Und du siehst wirklich, dieser Charakter steht da drin. Dann wenn du das mit dem Greenscreen allem nicht gut hinkriegst, dann werden die immer so schwarz, so blass. Also, weißt du, was ich meine?
Nee.
Dass du nicht mehr eine scharfe Charakterzeichnung hast von dem Renner, sondern du hast so ein mattes Bild. Der sieht
Ach so.
Aus wie 2D quasi. Mhm. So ungefähr.
Ja, ja, okay.
Und du siehst halt so doll, dass alles mit dem Gold animiert ist, weil das ist einfach viereckig. Mhm. Da hängt so ein Haken von so einem Kran drin, der besteht, glaube ich, aus 5 Pixeln, weil der geht einfach nur so in Ecken. Das ist kein runder Haken, sondern der hat so 6 Ecken. What? Das sieht so schlecht aus.
Aber du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, oder?
Nein, ich habe den diesen Monat zweimal gesehen.
Alter.
Und davor hatte ich ihn schon mal gesehen. Das ist der Film, den ich nochmal gucken musste, weil ich nach einer Woche davon schon gar nichts mehr wusste. Ich hab mich an die Rezension gesetzt und wollte die Inhaltsangabe schreiben und habe gedacht so,
wusste es nichts mehr.
Ich hab Lücken, jetzt schon. Weil natürlich bleiben dir ein paar Momente hängen, aber ganz viele gehen auch einfach direkt wieder raus, weil es...
Ja, aber deswegen wäre die Frage gewesen, hat das dann beim ersten Mal gucken nicht auch so ein bisschen... Schauwert, weil man sich halt, weil man das nicht fassen kann, dass so die so einen Scheiß gemacht haben. Ja, genau.
Ja, Dennis der Dritte aus eurer Supporterschaft, der sagte auch so, ja, aber der ist doch eigentlich dafür amüsant. Und ich bin ja auch eigentlich ein Freund von sowas. Ich gucke mir ja Scheiße wirklich gerne an, um mich an dem Leid zu ergötzen. Aber hier hatte ich das nicht. Bedingt. Es gibt ein paar Sachen, die fand ich ganz witzig, weil sie so scheiße sind. Und es gibt sogar eine Sequenz, die würde ich, glaube ich, geil finden, wenn das CGI ein Schnuffelchen besser wäre.
Okay.
Weil die ist eigentlich wirklich ganz cool gemacht.
Mhm. Eine Sequenz.
Die ist wirklich ganz cool gemacht. Das ist jetzt kein Vollschrott, aber das ist auch wirklich nicht gut.
Aber es klingt sehr nach Vollschrott.
Ja.
Also,
es klingt nach etwas, was ich wahrscheinlich als Eierfilm bezeichnet hätte.
Ja. Genau.
Insofern.
Also, es ist ein
Eierfilm. Hört ihr das Bundesverdienstkreuz?
Es ist ein Eierfilm.
Losfilm abgewendet hast von uns.
Ja. Also, da ich habe mir den jetzt beim zweiten Mal habe ich noch gedacht, so, ja, komm, ich meine, ich fand es beim ersten Mal nicht doller, aber so schlimm wird das schon nicht sein. Mhm. War es auch eigentlich nicht, aber der ist halt so, ist ja viel zu lang und der ist so wahnsinnig vergessenswert, weil dir fliegen die ganzen Sachen sofort wieder raus. So was bei Leprechaun in Space, der ist deutlich kürzer und der hat ein paar Szenen drin, die so bescheuert sind, dass du die nicht vergisst.
Ja.
Aber hier habe ich das ist übermorgen wieder weg.
Okay, krass.
Da wird mir höchstens noch der Name Johnny Goodboy Tyler hängen bleiben. Mm. Ja.
Okay, aber vereinzelt scheint es Sachen gegeben zu haben, ja, denen du was abgewinnen konntest.
Also ich glaube, wenn man die Story nur nimmt und da jemanden ranlässt, der es besser kann, komme ich gleich in den Trivia-Facts nochmal zu, aber und da ein bisschen mehr Budget drauf legt, wobei das eigentlich kein Grund sein sollte, weil dieser Film hat 44 Millionen gekostet.
Boah, Alter.
Deswegen gilt er ja auch als einer der größten Flops der Filmgeschichte. Mhm. Der hat zwar trotzdem 30 eingenommen, aber da kamen noch 20 Millionen Marketing drauf und eine Riesenkontroverse, zu der ich gleich nochmal komme. Also der Film
war... Das hat wahrscheinlich was mit Scientology zu tun.
Nee, gar nicht.
Nee?
Nee. Die haben sich lange dagegen gewehrt, auch Travolta und so, dass in der Story nichts von Scientology drinsteckt, von der Indoktrination, die sonst betreiben.
Okay.
Würde ich zustimmen. Also da ist kein religiöser, spiritueller Blödsinn drin.
Okay.
Also das sehe ich da zumindest so nicht. Aber dieser Film ist von Franchise Pictures. Das Logo kennt man, das ist so ein Hochhaus mit so einem so abgewinkelt oben steht Franchise Pictures drüber. War eigentlich ganz bekannt. Und die haben sich das Ding damals geangelt, weil sie daran mega geglaubt haben. Und die wollten, hatten dann Travolta am Start, weil er die Story geil fand. Er fand, das war ein großartiges Stück Sci-Fi-Literatur und er wollte das fieseste Neun-Fuß-Alien aller Zeiten spielen. So. Eigentlich wollte er erst die Hauptrolle haben von Good Boy, aber dafür fand er sich dann doch zu alt. Mhm. Dem ich zustimmen würde. Und als Regisseur wollte Travolta Tarantino gewinnen. Naja, der ist es bekanntlichermaßen nicht geworden, sondern der Second Unit Director von Episode 1 ist es geworden, nämlich Roger Christian. Der hat an Krieg der Sterne mitgearbeitet und schon damals, glaube Art Decoration oder so, und war dann Second Unit Director bei Episode 1. Und irgendwie sieht man das auch so ein bisschen, dass, ja.
Jar Jar Binks.
Ja, genau. So, aber Franchise Pictures hat ganz komische Sachen gemacht. Die haben das Budget nämlich viel zu hoch angesetzt auf 75 Millionen und haben dann Anteile verkauft, unter anderem an eine Firma, die Entertainment heißt und an zum Beispiel die Hypovereinsbank. Und Entertainment hat das dann gemacht und hat denen 75 Millionen gegeben.
Okay.
Beziehungsweise hat denen 80% wollten die haben investieren und somit haben die den Film quasi fast alleine getragen. Aha. Weil die am Ende halt nur 44 Millionen gebraucht haben.
Ja.
Und Entertainment hat die dann danach verklagt. Haben 77 Millionen zugesprochen bekommen, die Hypovereinsbank nochmal 40, dann noch Zinsen drauf und ein paar andere Anteilseigner haben nochmal 25 Millionen gekommen. Franchise Pictures hat nach dem Urteilsspruch direkt Insolvenz angemeldet, die waren fertig damit.
Na okay,
also aber die sind an dem Ding.
Mit den Zahlen ist dann auch kein Wunder, dass der zu den größten Flops gehört.
Ja, also die hat das alles gekostet. Die mussten, glaube ich, am Ende irgendwas bei 100, 125 oder so bezahlen, 130 Millionen.
Oh wow.
Dann waren die fertig.
Ja. Fuck.
Aber halt Betrug auch, ne? Kannst ja nicht sagen, das Ding kostet 75 Millionen, hier für 40% der Anteile kannst du rein.
Naja, ich frage mich halt, also weißt du, weil wenn du so eine Kalkulation machst, das kann ja ganz schnell in irgendeine Richtung kippen. Mhm. Und das, bei so einem Projekt, da reicht es wahrscheinlich, wenn du irgendwie zwei, drei große Elemente rausnimmst und dann ist das gleich mal irgendwie 20 Millionen günstiger.
Ja.
Also deswegen weiß ich, ist klar, dass das. Also war das auch ein geplanter Betrug oder lief das halt einfach dumm?
Die haben sich bewusst auch für den Regisseur entschieden, damit er das möglichst günstig inszeniert, weil er wohl da irgendwie ein Konzept für hatte, wie er das möglichst billig durchkriegt.
Okay.
Ja. Und das sieht halt dementsprechend, also es könnte ja alles besser aussehen, wenn du die 75 Millionen wirklich ausspielst, sähe der Film gut aus. Der wäre dann immer noch scheiße, weil Travolta halt und so halt kacke sind. Und, aber trotzdem muss der vom CGI und vom Look her nicht so aussehen, wenn du ein bisschen mehr Geld in der Hand nimmst. Okay. Muss der bei 44 Millionen meines Erachtens auch nicht. Der muss nicht so aussehen.
Ja.
Das hat einfach jemand massiv verkackt.
Krass.
Aber ja. Ja, der Film kommt bei der Presse richtig gut weg. Ich habe mir ja ein Review rausgeschrieben, weil ich es fantastisch finde, von Jonathan Ross vom Daily Mirror. Alles an Battlefield Earth ist scheiße. Vor allem die Musik, Dialoge und Spezialeffekte. Besonders misslungen finde ich den Anfang, die Mitte und das Ende.
Schön.
Und Roger Ebert schrieb, der Film ist eine Busfahrt mit jemandem, der seit langer Zeit ein Bad benötigt. Er ist nicht bloß schlecht, sondern bösartig unangenehm.
Wow.
Ja, der hat die Goldene Himbeere in dem Jahr gewonnen für Film. Schauspieler mit Travolta, Nebendarsteller Barry Pepper, Nebendarstellerin Carrie Preston.
Ach,
und
da ist sie wieder.
Da ist sie wieder. Die schlimmste Filmpaarung, John Travolta mit jedem.
Das sind immer die besten Preise.
Ey. Regie und Script. So, damit aber nicht genug. Er wurde 2005 von der Goldenen Himbeere zum schlechtesten Drama der letzten 25 Jahre gekürt und hat 2010 auch, ist auch der schlechteste Film der Dekade 2010 geworden.
Dekade, okay.
Ja.
Und trotzdem sagt Dennis, das ist kein Vollschrott.
Ne, das ist kein Null-Punkte-Film.
Also ich habe eine Statistik für dich. Wie oft müssen wir dich, Fatzke, jetzt einladen, damit du den anderen Müll auch noch aus dem Lostopf fischst und die Rezension hier abhakst?
Tja, ich weiß nicht, wie viel Schrott da noch drin ist.
Wie viele Besuche genau sind das jetzt deinerseits?
Weiß ich nicht.
Ja, dann machen wir ein paar Episoden jetzt mit Dennis, dann machst du
es. Dann hast du es hinter dir, ja.
Ja, raten müssen wir den Scheiß ja dann trotzdem.
Raten müssen wir es trotzdem, ja, aber wir müssen es nicht gucken. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, wobei, also manche Sachen, die er erzählt hat, die klingen für mich so absurd, dass ich schon wieder Bock hätte, mir das anzugucken.
Reizt sich schon wieder. Ich bin bei manchen Filmen halt, wenn ich die halt jetzt heute sehe und ich sehe, was für ein Eierfarm-Film das ist, bin ich so froh, dass ich vor diesem Podcast einfach komplett an diesem Film vorbeigegangen bin.
Ja.
Und mittlerweile weiß, dass das Schrott ist und dann aber trotzdem irgendwie gucken muss. Also bei ein paar bin ich den Kugeln ausgewichen.
Ja.
Mich reizt das gar nicht.
Nee, also der hier muss dich auch gar nicht reizen, weil ja, das ist einfach nicht gut. Das ist auch nicht zu erklären mit, wir hatten kein Geld und deswegen ist es schlecht oder so wie bei manchen eher trashig angehauchteren Filmen oder wir konnten es einfach nicht besser, muss hier der Fall sein. Mhm.
Ja.
Und vielleicht auch vielfach, wir wollten es einfach nicht besser, weil alles an diesem Film schreit einfach Unvermögen. So, der Schnitt ist scheiße, das Color Grading ist scheiße, die Spezialeffekte sind scheiße, die Darsteller sind scheiße. Die sind eigentlich gut, aber spielen scheiße. Oder müssen mit dem arbeiten, was sie hier gekriegt haben, wobei dann weiß ich nicht, warum die da mitspielen.
Naja, also ich finde, es klingt halt schon von der Produktionsfirma nach einer schwierigen Motivation, diesen Film zu machen, wenn die halt schon versuchen, irgendeinen zweistelligen Millionenbetrag zu verdienen, bevor die überhaupt irgendwas gedreht haben.
Ja, und Travolta hat sogar auf einen Teil seiner Gage verzichtet und hat noch 5 Millionen von seinem eigenen Geld da reingeschossen. Alter,
die haben einfach alles und jeden abgezockt.
Also das ist wirklich, wirklich hart.
Miese Nummer.
Ja. Hm.
Tja.
Ja, den kann man sich...
They call that being dissed.
Wisst ihr Bescheid.
Den kann man sich mal angucken, wenn man wirklich was Fieses sehen will, aber würde ich wirklich keinem empfehlen.
Ja, da kann ich mir auch ein Foto von Ansel Elgort angucken und das dauert nicht so lange.
Ja. Ja, das ist auch für meine Begriffe das Schwierigste an diesem Film, dass er so wahnsinnig lang ist. Ich glaube, wenn er 90 Minuten gehen würde, wäre ich da ein bisschen gnädiger mit und dann wäre ich da vielleicht auch ganz gut durchgekommen. Aber so.
Aber es ist nicht der schlechteste Film, den du je gesehen hast.
Nein, das ist Dieter.
Ach, das ist Dieter.
Dieter?
Der Dieter Bohlen-Animationsfilm.
Das ist für dich der schlechteste Film, den du je gesehen hast.
Mhm.
Oh, wow.
Da hast du aber nicht viele Filme gesehen.
Und meine Frau, die Spartaner und ich.
Ach, der kommt gleich danach.
Ja.
Krass. Vielleicht sollten wir Dennis mal ein paar Filme auftragen. Also ich glaube, mir würden dann noch
das
ein paar einfallen.
Ja, mir würden auch ein paar einfallen. Kannst du mal unsere Tabelle von null einfach mal aufarbeiten.
Ja.
Rückwärts.
Ja, und hier natürlich diese ganzen 365 Tage Netflix-Filme, diese Erotik-Schinken da, die sind auch alle wahnsinnig, wahnsinnig scheiße. Das sind alles so halbe Sterndinger bei mir. Das ist furchtbar.
Na ja, gut.
Guck dir mal Daves aktuelles Los an. Die Folge hast du natürlich noch nicht gehört, weil die erst rauskommen, nachdem wir hier aufgenommen haben. Aber Alone Yet Not Alone hieß der Film.
Okay, das klingt wie ein Britney Spears Song.
Den musst du sehen.
Ja, okay. Nicht ohne Grund klingt das nach einem Britney Spears Song.
Nicht ohne Grund.
Yippie!
Ja. Oh, wow.
Musst du schon die Kirchensteuer abbestellen, Alter, wenn du den Film gesehen hast. Mhm. Okay.
Ja, es ist genauso ein schwieriges Ding wie das hier.
Na dann.
Die Zahlen. Mhm. IMDb User Score 2,5. Metascore, wie gesagt, 9. Und bei Letterboxd eine 1,3. Und die hat er auch nur, seit die dieses Rating-Ding geändert haben. Der hatte vorher 0,9 oder so.
Was haben die im Rating-Ding geändert?
Ja.
Die haben da eine Gewichtung reingepackt. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber manche
Filme...
Für den
Durchschnittswert oder was meinst
du? Ja, genau. Manche Filme sind haben deutlich profitiert, wenn jetzt zum Beispiel Daniel der Zauberer hat irgendwie 0,4 oder sowas. Der ist jetzt bei 1, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben und wie sich das errechnet, aber die Filme sind nach oben gerutscht.
Mhm. Okay.
Boah, Alter, da stellst du uns ja vor eine Aufgabe, hey. Aber gut. Nur fair. Ich sag 2.
Ach, Mann, das wollte ich auch sagen.
Ja, dann, was hält dich ab?
Ich muss mich ja ein bisschen hier absetzen. 1,5.
2.
Ach, Mann, Alter.
Ja, du setzt dich gut ab, Gess. Machst du super.
Hi. Ich war noch so stolz, als du gesagt hast, ich wollte es auch sagen. Dann hättest du es mal auch gesagt.
Ja, hätte ich als erster getippt, hätte ich 2 gesagt. Und dachte so, naja, komm, das hilft ja nichts, dass ich jetzt mal gleich ziehe, weil ich am Anfang so scheiße angefangen habe.
Good. Very good.
Ja, yeah.
Lustig Very ist good, das. Ja.
Roadhouse.
Ja, das Schöne ist, ich muss jetzt nicht raten.
Juhu.
Ja. So, ich bringe eine Miniseries. Die habe ich gestern zu Ende geguckt. Mhm. Ist im Original von FX auf Hulu zu sehen, hierzulande auf Disney Plus. Umfasst 7 Episoden mit recht unterschiedlicher Länge. Das geht so von 40 bis dann doch 75 Minuten mitunter. Aber ist damit auch abgeschlossen. Rating ist Mature Audiences, natürlich. Und sie heißt A Murder at the End of the World. No. Das hat mich eigentlich nicht so wirklich interessiert. Dann habe ich reingeguckt und dann habe ich da deutsche Beteiligung gesehen. Dann war ich irgendwie kurz intrigued und dann steckte ich schon viel zu tief drin und dann musste ich das natürlich auch zu Ende gucken. Wie es so ist.
Wie es so ist.
Ja. Creator des Ganzen, das finde ich wiederum ganz spannend, sind 2 Leute, Zal Babmangli, so rum.
Batman?
Ja. Gibt's ja oft, ne, so auf indischen Ausweisen und so, diese Dinge. Ja,
es gibt einen ganzen, so eine ganze Nachstellung mit Facebook-Namen von Last Christmas. Da heißt einer irgendwie I gave you Mahat und
ach
so.
Ach so,
also das
oh
ist
nein.
So witzig.
Witzig. Ja. Und der hat das zusammengeschrieben.
Howie Do It fällt mir noch ein. Ja. Howie und dann heißt er so. D-E-W-I-T-T. Und davor hat einer geschrieben, this is. Schon ein bisschen lustig.
Ja, ich mag das.
Ja. Ja, der durfte sich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Spruch anhören in seiner Jugend. Hm. So, der schreibt aber öfter zusammen mit Britt Marling. Das ist wiederum die Dame. Die
kenne ich. Hm.
Ja, die hat mit einer der ersten Netflix-Serien geschrieben, The OA.
Ja.
Da waren die auch schon zusammen am Schreiben. Also die sind befreundet und schreiben ganz gerne zusammen und haben eben auch das hier verbracht.
Ist ja auch vor der Kamera zu sehen hier. Another Earth, glaube ich, ist der Film, oder mit ihr dieser.
Ja, ja. Bei The OA hat sie ja auch die Hauptrolle ja, gespielt. Stimmt, hier spielt sie auch mit. Hm. Und das Interessante daran ist, diese 7 Episoden, die wurden auch von den beiden inszeniert.
Okay.
Also die sind hier eben auch als alleinige Regisseure gelistet. 5 weitere Autoren gibt es noch, die das ausgeschrieben haben und rausgekommen ist. A Murder at the End of the World. Mhm. Habt ihr davon was mitbekommen?
Ich hab nur bei Disney Plus oben in den Swipe-Slides da das Cover gesehen und hab gesehen, Miniseries, swoop, weg.
Klar.
Kann sein, dass ich die auch mal blickt habe, weil ich gucke auch ab und zu rein, was so neu hinzugefügt worden ist und gucke, ob da irgendwas bei ist, was mich interessiert. Aber
ja, aber ich glaube, die junge Dame, die hier die Hauptrolle spielt, die hat gerade einen ganz guten Run. Die hat jetzt noch nicht allzu viel auf der Vita, aber mit den Sachen schon ein bisschen Furore gemacht und hat jetzt vor allem einiges in der Pipeline. Mhm. Sie heißt Emma Corrin und spielt und war auch Emmy nominiert für ihre Darstellung von Diana in The Crown. Ich meine, das war die aktuelle Staffel, ne? Jedenfalls war sie dafür Emmy nominiert, hat jetzt 15 Credits und hat aber jetzt auch noch irgendwie 4 Projekte, die kommen. Eins davon Nosferatu von Eggers. Hm. Da ist sie mit drin und auch bei Deadpool 3. Also die hat auf jeden Fall ein paar sehr spannende Sachen, die da jetzt kommen. Bei der läuft's gut.
Spielt nicht die Bicky gerade Dings? Diana in The Crown?
Ja, und sie war es davor.
Und sie war es davor? Mhm. Ach so.
Ja. Und war eben auch schon Emmy nominiert, aber wie sowieso also irgendwie der halbe Cast bei The Crown.
Ja. Da gibt es ja mal eine junge Version und eine ältere Version.
Ja, ja, die eben, weil die geht ja weiter chronologisch.
Ja,
ja, und jetzt erzähle ich erstmal, worum es geht, und dann kann ich noch ein bisschen was über die Rollen erzählen. Das ist nämlich eigentlich aufgezogen wie eine Art Whodunit, aber auf zwei Ebenen. Weil wir haben immer wieder Flashback-Situationen.
Mhm.
Es geht damit los, dass wir so eine Amateur-Detektivin haben, ganz eindeutig Gen Z, wird auch oft darauf hingewiesen, was das alles so ausmacht. Die ist technisch sehr versiert, ist auch echt gut im Hacken, heißt Darby Hart und hat ein Buch geschrieben, weil die Jahre zuvor mit einem Freund durch die Lande gezogen ist, auf der Suche, Serienmorde aufzudecken, weil die da nämlich auf einen Fall gestoßen sind. Die haben eine Menge sich so Cold Cases angeguckt und haben irgendwann Parallelen festgestellt.
Mhm.
Dass bei diesen Knochen, die dann gefunden wurden, die sie nicht zuordnen konnten, voll oft aber irgendwie noch Silberschmuck gefunden wurde. Und haben dann so einzelne Hinweise aufgelesen und das zusammengepuzzelt und sind eben irgendwann drauf gekommen, dass das wohl ein Typ ist, der da sämtliche Frauen umbringt. Das ist eine Timeline, die liegt irgendwie 6-7 Jahre zurück. Das hat sie dann später, das, was sie da mit dem Typ alles rausgefunden hat und diese ganze Reise, hat sie irgendwann in ein Buch verfasst, und das ist jetzt eben so eine Art True-Crime-Geschichte. Jetzt tourt sie damit so ein bisschen durch die Städte und macht immer wieder Lesungen mit diesem Buch und liest da aber auch gerne tatsächlich gleich das letzte Kapitel vor. Und irgendwann kriegt sie eine Einladung zu einem sehr elitären Event. Das soll in Island stattfinden und die wird da auch hingeflogen und das ist alles super dubios. Sie weiß nur, eins ihrer Idole oder zumindest mal ein Typ, zu dem sie sehr aufschaut, weil er so ein krasser Technikguru und super einflussreich, so ein Elon Musk-Typ, der wird von Clive Owen gespielt. Der heißt Andy.
Okay.
Und der hat sie jetzt eingeladen auf so ein Retreat nach Island. In so was Hotel-ähnliches, total abgeschottet auch. Und es ist aber so sein Compound, den er sich da hingestellt hat, weil er eben so ein Multimilliardär ist, der Mörder einflussreich ist. Und jetzt hat er sie und noch 8 weitere eingeladen, um da irgendwas zu verkünden. Und mit denen wohl erstmal wird vorgegeben, dass er mit denen da brainstormen will und hat halt super geniale Köpfe irgendwie zusammengetrommelt, damit die jetzt irgendwie an der neuen Weltordnung arbeiten oder was auch immer. Weil so Klimaveränderungen und all diese Dinge sind schon auch ein Thema und er möchte halt mit seinen technischen Fortschritten, die er da macht, gucken, dass er auf Sicht irgendwie die Welt rettet, weil er halt sagt, so Prognosen zufolge geht das mit dem Klimawandel sehr viel schneller und dann sind wir halt alle hart gefickt und deswegen muss da jetzt eine Lösung her.
Mhm.
Ja, und dann hat er da eben geniale Köpfe aus Wirtschaft und Technik und sonstigen Bereichen eingeladen und die kommen dann da alle zusammen in Island, wissen von ihm, manche kennen den auch schon persönlich über berufliche Beziehungen, ein paar gar nicht, aber erstmal weiß dann niemand so, warum die da sind und was das alles soll. Aber halt alles super elitär aufgezogen, ne? Also jeder kriegt dann erstmal komplettes Equipment, damit er sich da in Island auch schön bewegen kann, mit so Canada Goose Jacke, auch Product Placement vom härtesten, und sonst wie Equipment.
Mhm.
Und haben dann da Bedienstete und all sowas, und dann soll es an dem Abend ein Essen geben, wo er erzählt, warum die überhaupt alle da sind. Wer dann auch plötzlich auftaucht auf diesem Event, ist ihr alter Typ von damals. Der alte Love Interest, mit dem sie da durch die Lande gezogen ist, um dieses Serienmörder-Ding aufzudecken, Bill. Bill Farrer, der mittlerweile ein sehr bekannter Street-Artist ist, unter dem Namen Fangs, den meisten Leuten bekannt ist und da so ein bisschen den Banksy macht.
Mhm.
Banksy, Banksy.
Und aber auch ganz viel mit so natürlich gegen das Establishment und ne, so der böse Kapitalismus und das ganze Ding. Und sie hatte jetzt aber 6 Jahre zu dem keinen Kontakt und plötzlich sitzt er da halt mit am Tisch. Und die waren aber halt, ne, damals verliebt und das ist so ein bisschen unglücklich auseinander und wir sehen dann fortan auch immer wieder eben Flashbacks von damals, dann kriegst du die Story von damals auch so ein bisschen zusammengepuzzelt, weil das unterschneidet sich immer mit dem, was jetzt passiert. Weil nach diesem Essen gehen die alle aufs Zimmer und plötzlich gibt es großes Geschrei und so weiter, beziehungsweise sie möchte Bill aufsuchen, geht dann auch irgendwie außen rum, weil du halt von außen nicht in die Zimmer kommst und sie gesehen hat, dass da drin wohl irgendwas abgeht, kommt draußen am Zimmer von Bill vorbei und sieht, wie der gerade stirbt. Der bricht zusammen und sie irgendwo ist Blut und er sieht sie noch, es gibt Blickkontakt und er signalisiert ihr noch irgendwas und dann bricht er da zusammen und stirbt. Na, und jetzt geht es darum, rauszufinden, wieso ist der gestorben, was ist da los, hat ihn gegebenenfalls jemand umgebracht und dann, damit verrate ich auch nicht zu viel, sterben noch mehrere Leute. Und jetzt hast du halt so ein Whodunit-Szenario in dieser Isolation, weil die da eben in Island irgendwie in diesem Compound sind, rundherum halt ewig lang nichts. Natürlich kommt noch ein Schneesturm und die kommen da sowieso nicht weg und Kontakt zur Außenwelt ist auch nicht. Also ein bisschen so ein Helix-Szenario, wie damals die Serie. Und parallel dazu eben dieses Unterschnitten mit ihrer Backstory oder die Origin-Story von Bill und Darby, wie die halt zusammen damals unterwegs waren. Und was so deren Verhältnis ausmacht. Ja, und dann haben wir eben noch mitunter die anderen Gäste, die da sind. Das ist eben zum einen Britt Marling selbst, die spielt hier Lee. Die ist die Frau von Andy. Die haben auch einen gemeinsamen Sohn namens Zoomer. So ein kleiner Junge, den Andy halt aufzieht oder den die zusammen aufziehen und Andy ist halt voll hinterher, dass der Junge irgendwie nichts Schlechtes ist und so, dass der den halt, zieht den halt auch so auf, als wäre der jetzt der nächste Weltherrscher.
Wie heißt der Junge?
Zoomer.
Zoomer? Mhm. Okay.
Ja, ist auch schon so ein Name. Wie das.
Okay. Ja.
Ja, gibt's auch eine Geschichte zu, brauche ich jetzt nicht erzählen. Dann haben wir noch Alice Braga, die eine der Gästinnen ist. Jermaine Fowler, den ich in letzter Zeit auch irgendwie oft hatte. In diesem The Blackening war der zum Beispiel auch dabei und irgendwie sehe ich den in letzter Zeit oft. Bin ich nicht so Riesenfan von, leider. Louis Cancelmi ist eine Fresse, die du auf jeden Fall auch schon gesehen hast.
Ja, ich weiß, wer das ist.
Okay.
Aus vielen Mafia-Serien. War der auch bei Killers of Flower Moon?
Ja, genau. Mhm. Ja, stimmt. Spielt voll oft Mafiosi, ist hier so der also Andys Security-Chef. Mhm. Und dann gibt es eben noch deutsche Beteiligung in Form von Pega Feridoni. Und das fand ich schon ziemlich interessant. Die ist dann nämlich auch eine der Gästinnen, die da eingeladen wird. Und insofern ist die im Hauptcast und auch dann entsprechend lange dabei. Und
sagt mir persönlich nichts, aber ist ein Kollege.
Ja, ist in Deutschland auf jeden Fall ein Name, den man kennt.
Ja, da bin ich kein
Maßstab. In der deutschen Branche, richtig. Und gedreht haben die das auch tatsächlich in Island. Mhm. Und dann eben so die Anfangssequenzen und das der andere Kram, das wohl viele New Jersey gedreht. Aber was halt eben immer wieder dieses Hin- und Her-Gespringe. Und das ist halt leider schon sehr mit vorher ankündigen. Also die Serie bedient wirklich sämtliche Tropes. Das finde ich auch schade. Also du hast kaum eine Einstellung, wo du dann nicht weißt, okay, das brauchen wir später nochmal. Erst recht, wenn irgendwas insertiert wird. Mhm. Weißt du, hast irgendwie ein Insert auf irgendein technisches Gerät und dann ist klar, okay, früher oder später wird das Ding nochmal zum Einsatz kommen und so. Also ja, Tschechows Waffe ist hier omnipräsent und
Anschlag.
Das ist leider, also das nimmt mir halt schon ein bisschen den Spaß an der ganzen Nummer. Ich habe es mir trotzdem eben bis zum Ende angeguckt und muss sagen, wie die Nummer auflösen, fand ich tatsächlich recht clever und ist auch so gemacht, dass du das Ding nicht kommen siehst. Okay. Wobei es witzig ist, ne? So der erste Impuls, den ich hatte, als dann eben ein Mord stattfindet und du dich fragst, wer war's? Der erste intuitive Tipp war dann tatsächlich am Ende der richtige. Mhm. Aber du wirst schön zwischendurch dann in ganz andere Richtungen geschickt und es vervollständigt sich dann halt so ein bisschen. Aber es ist halt wirklich schade, weil du währenddessen jetzt nicht groß überrascht werden kannst, weil eben schon vieles sehr angekündigt wird und du ja dann auch ein Stück weit weißt, okay, so unsere Protagonistin, um die brauchen wir uns keine großen Sorgen machen, weil die Geschichte muss ja auch noch irgendwie zu Ende erzählt werden und so. Also es ist schon jetzt nicht erwartbar, wie es ausgeht, aber so der Weg dahin, da siehst du oft einfach Dinge kommen. So. Und wenn die dann sagen, ja, jetzt lass uns zusammen mit dem Schneemobil da hinfahren, so, das schaffen wir schon noch. Ja, rate mal, wer es nicht schafft. Also das sind halt so Sachen, da weißt du einfach als erfahrener Zuschauer, siehst du da halt vieles kommen. Da kann man schon echt gut mit leben. Nur, ja, eben, ich finde halt, wenn man viel guckt, dann gibt es ja einfach zu vieles, was so ein bisschen stark angedeutet wird. Und ja, das geht geiler, finde ich. Aber eben, die Auflösung, die macht eine Menge wett und man hat hier schon auch gute Schauspieler, gute Performances. Alter, Emma Corrin ist krass, Mann. Also die spielt das nicht nur toll, ist auch krass, was die für eine Physis mitbringt. Und ich habe sofort gesehen, weil die ist hier schon auch oft mit sehr wenig bekleidet. Alter, krass durchtrainiert. Ey, ich also müsste mal recherchieren, was die für einen Sport macht, weil die hat eine Rumpfmuskulatur. Das ist mal alles zu spät, Alter. Und dann ist aber witzig, weil sie obenrum schon auch so ein bisschen, vielleicht ist sie auch größer, ich weiß es nicht, aber sie hat halt obenrum so ein bisschen diese gebückte Haltung und da habe ich halt sofort gesehen, wie die drauf kamen, die als Diana zu besetzen, ne? Weil das halt diese Körpersprache ist, die du brauchst. Ja. Nee, aber das, was sie hier spielen muss, spielt sie super. Clive Owen fand ich tatsächlich auch wenig nervig, da bin ich ja sonst immer so ein bisschen, dass ich den für sehr austauschbar halte. Dadurch, dass der hier aber halt so ein Technik-Milliardär spielt, der eigentlich niemandem trauen kann, spielt er das alles sehr stoisch. Und das macht er gut.
Das klingt für mich von den Grundzügen her exakt wie Glass Onion.
Ja. Ja, gut,
Tech-Milliardär, abgeschiedenes Szenario.
Holt Leute zu sich und so.
Genau, es kommen ein paar Leute, es kommen welche, die man nicht erwartet hat. Es geschieht ein Mord und ein paar Flashbacks. So, das ist
ja, klar. Aber das würde wahrscheinlich auf viele Whodunits zutreffen. Also erst recht, dass man dann sich so ein isoliertes Szenario schafft. Ne?
Ja, eigentlich auf alle. Tod auf dem Nil, Orient Express sind ja alles kleine Handlungsfelder und Settings, wo man
klar,
sich
du musst es ja auch irgendwo begrenzen, weil sonst fragt man sich halt erst recht, warum gehen die nicht einfach zur Polizei? Ja. Ja, und deswegen... Das ist jetzt nichts, wo ich sofort jedem sagen würde, boah, Alter, musst du gesehen haben. Ich glaube, für Fans des Genres ist das ganz cool, weil eben die machen so ein bisschen was Interessantes mit der Auflösung, finde ich. Es ist auch stellenweise echt atmosphärisch. Ich finde ja sowieso eben diese, ob das jetzt The Thing oder Helix oder sowas ist, dieses, wir sind im Schnee irgendwie abgeschottet in der Isolation, das hat einfach schon oft gut funktioniert, ja. Da habe ich mich aber dann bei ihr halt auch gedacht, so, ey Mädel, du rennst jetzt hier im T-Shirt raus oder was? Also die haben dir alle Jacken gestellt, die du bräuchtest, um da entspannt irgendwie eine halbe Stunde rumlaufen zu können, aber du entscheidest dich halt im Tanktop rauszugehen. Geiler Plan. Also das sind halt oft so Sachen, wo man sich so ein bisschen fragt, aber das ist dann eben schon auch also mit Gewalt irgendwie was gesucht, was schlecht ist, weil ansonsten funktioniert das schon, was die hier machen.
Wie ist denn das so, sowas als Serie zu haben? Weil als Film ist das ja meistens relativ kurzweilig, aber über 9 Folgen so eine Red Herring-Schnitzeljagd, 7 Folgen so eine Red Herring-Schnitzeljagd dazu stricken, stelle ich mir irgendwann relativ ermüdend vor.
Nee, oder? Weil du ja dann auch dadurch, dass du hier eine Palette an unterschiedlichen Figuren hast, ist dann natürlich der Fokus oder der Verdacht dann halt mal mehr auf der einen Person, dann lernst du ein bisschen was über die kennen und so.
Okay.
Und untermauert wird das Ganze halt mit ihrem Verhältnis zu Bill. Mhm. Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, wer Bill spielt, ne?
Nee, ist ja noch nicht.
Harris Dickinson. Und der hat ja auch gerade einen Run, Alter, da ist ja eh sowieso alles zu spät. Weil hier, wir kennen ihn alle aus Triangle of Sadness.
Das Model, genau.
Und jetzt ist er ja auch im Hauptcast von Ironclaw. Ne? Er spielt ja einen dieser Brüder von dieser Wrestling-Familie, wo Jeremy Allen White und Zac Efron die anderen Brüder spielen.
Ziemlich geiler Trailer auf jeden Fall.
Ja, das ist ein A24-Film, auf den freue ich mich echt schon sehr, sehr lange.
Ja. Definitiv, der kommt auch gerade richtig gut weg.
Und noch ein A24-Film, den ich sehen will. Hast du mal den Trailer gesehen von Love Lies Bleeding?
Ich habe mir auch den Trailer zu Iron Claw nicht angeguckt, weil ich ja echt versucht zu vermeiden, Trailer zu gucken.
Der ist auf jeden Fall auch interessant.
Ja, und der nächste A24 hier mit Nicolas Cage, der wird ja wahrscheinlich auch ziemlich cool.
Ja. Läuft auf dem Fantasy-Filmfest.
Darf ich alle nicht gucken? A24.
Naja, oder wir gucken sie halt zusammen im Kino.
Das ist nett, wenn du mich nimmst. Mitnimmst, bin ich dabei.
Hey, aber auf den Nosferatu von Eggers bin ich auch echt heiß.
Da bin ich immer gespannt.
Da bin ich sehr gespannt, was das wird.
Hit and Miss bei Nosferatu-Filmen bei mir.
Ja, aber bei Eggers bisher halt noch nicht groß Hit and Miss.
Nee, bei Eggers bisher noch kein Hit and Miss, stimmt.
Das ist nämlich das Spannende daran.
Eine gute Quote.
Echt noch nicht viel gemacht, aber das, was er macht, ist beeindruckend. Bin ich bei euch. Ja, so, jetzt kann ich noch Punkte nennen, es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen.
Nee, Horus.
Okay. 7,3 gibt's auf IMDb. Passenderweise gibt's einen Metascore von 73 und Letterboxd 3,6. Also alles recht ähnlich. Und anfangen muss Guess.
Hier bin ich ein bisschen am Schwanken.
Ich auch.
Na, lass uns teilhaben.
7, sage ich.
Mhm.
Ja. Ich war erst bei 6,5 und als dann so ein paar Sachen gesagt wurden, war ich dann bei 7 zu 7,5, aber ich entscheide mich dann für absetzen. Die Mitte und nehme auch die 7.
Du musst dich absetzen von der 7.
Nein, der Fehler hast du ja gerade auch gemacht.
Also ihr habt aktuell einen Gleichstand. Ne? Also deswegen, wenn ihr jetzt das gleiche tippt, ist es anzunehmen, dass das so bleibt.
Das macht nichts.
Okay. Ja. Also ihr bleibt beide bei 7. Mhm. Gut, 6,5 it is.
Wie er dich noch in die richtige Richtung leiten wollte.
Naja, ich wollte zumindest mal die Option in den Raum werfen, dass ihr nicht das gleiche tippen müsst, weil ihr halt. Aber jetzt
wir haben doch noch einen Film.
Ja, ja.
Deswegen, das kann doch, geht doch noch.
Wer weiß, ja, was jetzt passiert mit vorher raten hier, da kann ja alles passieren.
Da kann jetzt wirklich alles passieren, ja.
Zumindest richtig geschwankt.
Yes, yes.
Da konnte ich mir, bei dem nächsten konnte ich mir nicht mal aufschreiben, was ich vorher tippe, weil ich keine wirklich völlig, da kann alles bei rauskommen.
Mhm. Okay, heißt, ich soll jetzt anfangen mit tippen, ja. Wir sprechen nämlich jetzt über einen Film, den gestern und ich im Kino gesehen haben. Mhm. Maestro. Dennis hat den auch noch kurz geguckt. Und jetzt müssen wir erstmal tippen.
Ja.
So. Ich hau mal einen gewagten Tipp raus. Und sage, Guess ist bei 8. Und Dennis bei 7,5.
Gewagt wäre es, wenn du 2 getippt hättest, oder?
Wie, warum? Ach so, naja, das kommt ja auf die Perspektive an, ne? Ich sehe gerade, dass ich das an der falschen Stelle notiert habe. Aber jetzt guess.
Auf wie viel hast du Dennis getippt gerade? Entschuldige.
Hast du nie aufgepasst? Ich habe es mir aufgeschrieben hier.
Ich habe mir gerade eine Hastirade für dich ausgedacht. Da waren meine Gedanken anders.
Tja, da hast du jetzt ähnliche Voraussetzungen wie ich. Es gefällt ihm nicht. Ja, geil.
Ich sag, du bist bei einer 8,5 und Dennis 8.
Okay.
Ich sage, Lee ist bei einer 7,5 und Guess bei einer 8,5.
Wilde Range hier wieder.
Finde ich ja gar nicht so. Das ist gerade mal ein Punkt. Also von 7,5 bis 8,5 haben wir uns alle eingeschätzt.
Stimmt, ja.
Das ist, also wenn jetzt halt wieder einer dabei ist, der sagt, ne, das ist ein 3-Punkte-Film, dann haben wir natürlich ein Problem. Gucken wir mal. Aber anscheinend, also den Tipps nach, fanden wir irgendwie alle irgendwas gut an dem Film.
Ja, dass man hier alles scheiße findet, kann ich mir nicht vorstellen. Weil
ich auch nicht.
Also, selbst wenn man den Film scheiße findet, muss man das Schauspiel zu schätzen wissen und so weiter und so fort. Oder selbst wenn man das Schauspiel scheiße findet, ist der ja schon inszenatorisch. Macht er einiges richtig.
Ja, und das haben wir ja eingangs angeteased, dass das jetzt hier wieder ein Film ist, wo Spielberg seine Finger im Spiel hatte. Weil war ein bisschen in der Mache und Bradley Cooper hat schlussendlich hier den Film inszeniert, hat das auch mitgeschrieben, zusammen mit Josh Singer, der auch schon große Sachen, witzigerweise auch für Spielberg und Co. geschrieben hat, also First Man und The Post. Und spannend finde ich halt auch, dass nicht nur Spielberg hier produziert, sondern
First
auch noch...
First Man ist aber nicht von...
Nee, ist nicht von Spielberg, ich weiß, aber ist ein großer Film.
Ach so.
Und Scorsese hat den auch noch mitproduziert. Das finde ich schon krass, also hast halt hier auf dem Produktionsstuhl... Gibt es den auch, weiß ich nicht, Scorsese und Spielberg und auf dem Regiestuhl Bradley Cooper und das auch noch in der Hauptrolle. Also ist echt ein Vorhaben, finde ich, sehr ambitioniert.
Finde ich auch, ambitioniert passt.
Und dann stand ja in den Trailer Effects, dass die beide ursprünglich für Regie in Frage kamen, bis Bradley Cooper ihnen A Star Is Born gezeigt hat. Und dann haben sie gesagt, ja gut, das machst du mal besser selbst. Jetzt will ich ja A Star Is Born auch endlich mal sehen, ne? Der fehlt mir auch noch.
Hättest du dir den Maestro auch jetzt ohne unseren Hint angeguckt oder hast du den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt oder hast du keinen Bock drauf gehabt?
Doch, den hätte ich mir auf jeden Fall angeschaut, alleine schon, weil der wahrscheinlich einen gewissen Oscar-Buzz haben wird irgendwo.
Könnte man vermuten.
Den hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt, den hätte ich mir vielleicht nur nicht so kurzfristig noch angeguckt.
Okay.
Aber ansonsten hätte ich den auf jeden Fall in den nächsten 1-2 Wochen gesehen.
Okay.
Guess, willst du erzählen, was hier geht?
Ja, es ist quasi es ist quasi das Biopic von Leonard Bernstein und das ist ein Herr, der eigentlich primär Orchester dirigiert hat, hat tatsächlich auch ein paar Filmmusiken geschrieben und so und ein paar bekannte Melodien erschaffen in seiner Karriere. Dazu muss man sagen, jetzt vom Zeitraum bewegt sich sein Leben. Wann fing das an?
Das fing im Film, glaube ich, relativ früh an. War nicht die erste Party, auf dem die waren? War das nicht noch so Zweiter Weltkrieg?
Das war Zweiter Weltkrieg, das war so seine Studentenzeit, oder?
Ja, also die Haupthandlung spielt in den 50ern auf jeden Fall.
1918 ist er geboren, ja, genau. Und dann zeigen die so ein bisschen seine Anfänge als junger Student. Da vermutet Lee ja tatsächlich De-Aging, bin ich mir nicht sicher. Weil dazu muss man sagen, dass seine jungen Jahre, also die Jahre, wo er noch nicht dieser gestandene Dirigent geworden ist, sondern wo er praktisch so seine ersten Sporen verdient, weil sein erstes Engagement kriegt er letztendlich, weil zwei Dirigenten ausfallen. Mhm. Und der erste ausfällt und der Ersatzdirigent auch ausfällt und er dann als 26-Jähriger oder 25-Jähriger gefragt wird, ob er dann einspringen will, und das ist praktisch das erste Mal, dass er dann sich behaupten und beweisen kann und dass ihn die Leute dann auf dem Schirm haben. Mhm. Und diese ganze erste, ich glaube, das ist ein Drittel oder so 50 Minuten lang, also diese ganze Anfangsphase, wie er praktisch erstmal populär wird, ist ja in Schwarz-Weiß gehalten. Mhm. Und dann zu seinen späteren Jahren springt der Film dann in Farbe. Das finde ich schon auch künstlerisch ganz interessant. Wichtig wäre noch die Beziehung zu seiner Frau, die hier einen großen Raum einnimmt in dem Film, weil er lernt irgendwann seine Ehefrau kennen. Jetzt muss ich mal gucken, wie die hieß. Habe ich jetzt natürlich nicht aufgerufen.
Ich hätte sonst.
Ja, erzähl mal.
Felicia Montealegre.
Felicia, genau. Montealegre, gespielt von Kerry Mulligan, auch schon ab und zu im Oscar-Rennen gewesen. Mhm. Was so den Cast angeht, können wir noch Matt Bomer erwähnen. Der spielt ebenfalls eine Liebelei in seinen früheren Jahren, was schon mal darauf hindeutet, dass er das sexuell nicht so festgelegt ist, der Herr Bernstein. Und das weiß seine zukünftige Ehefrau auch und lässt sich trotzdem darauf ein, was eventuell später noch für ein paar Querelen sorgen könnte.
Ja, Sarah Silverman können wir auch erwähnen.
Ah ja, stimmt, Sarah Silverman war noch dabei. Ja.
Siehst du. Seine Schwester.
Mhm. Stimmt, seine Schwester, die auch so durch die Blume ihn eigentlich auch immer, sie auch eigentlich immer so warnt.
Ja.
Sie sagt so, ja, du solltest schon wissen, worauf dich einlässt und so. Und
Maya Hawke, spielt seine Tochter.
Ach stimmt.
Oder deren Tochter dann am Ende.
Ja.
Oder? Ja.
Das sind dann aber schon die...
Das sind schon die bekanntesten Namen.
Dann, das sind aber schon die späteren Jahre auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Klassisches Musiker-Biopic, wenn du mich fragst. Mhm. Aber... schon geil cinematografisch in Szene gesetzt, wie ich finde. Also am Anfang dieses, weil er hat ja nur auch viele Musicals vertont und so und viele Melodien, die in Musicals eingesetzt worden sind, und deswegen finde ich das schon cool, wenn die in dieses Theater kommen, weißt du, und du siehst halt irgendwie diesen Schnitt von oben und dann, wie die so langlaufen, diesen Gang, das ist halt auch so ein typischer Musical-Topshot und so. Ich denke, das ist schon geil, dass auch bildsprachlich so diesem Schaffen von ihm dann Tribut zollen. Das haben die gut gemacht, und um es mal vorwegzunehmen, es ist absoluter Oscar-Bait, das haben Lee und ich auch schon vor dem Film und vor der Sichtung gesehen. Ist es auch in dem Fall. Also man sieht richtig, der Film schreit halt Oscar an jeder Ecke. Mhm. Aber es gibt in manchen Filmen, da nervt dich das und da ist es gewollt. Aber es gibt andere Filme wie hier, wo du sagst, ist halt so. Mhm. Ist halt wirklich Oscar-Material, weißt du? Weil die schauspielerischen Leistungen sind groß. Mhm. Die Umsetzung des Films ist mega. In meinen Augen ist das ein super interessantes Biopic. Und ist gelungen in jeglicher Hinsicht. Ob schauspielerisch oder sonst wie. Und Alter, Bradley Cooper, Respekt.
Hey, Chapeau.
Ja.
Also wirklich, also nicht nur diese Ambition, diesen Film zu schreiben, selber zu inszenieren und die Hauptrolle zu spielen. Mhm. Ey, wie er das spielt. Also
diesen Sprachduktus auch von ihm. So,
ja, ja. Das Nasale,
so krass.
Macht er super. Da konnte ich leider nicht rausfinden, ob die da irgendwie nachgeholfen haben. Mhm. Weil ich mir das schon auch vorstellen kann, dass der dann irgendwie sich was in die Nase gesteckt hat oder so, weil er es ja wirklich gut durchzieht mit dem Nasalen. Ja. Aber auch körpersprachlich und so. Klar haben sie sich im Vorfeld in der PR wieder so ein bisschen drauf gestürzt, dass es irgendwo hieß, ich habe 6 Jahre diese Performance geübt, wie er da was dirigiert und so. Und sagt dann aber selber, hey, es gab halt einfach die Vorlage in Videoform und das konnte ich dann studieren. Mhm. Wo ich mir denke, Digga, und warum brauchst du 6 Jahre dafür? Also du hast eine Vorlage von ein paar Minuten und musst das visuell so wiedergeben. Das macht dir ein Tänzer mit einer Choreografie in 3 Minuten. So, wofür brauchst du 6 Jahre, weißt du? Aber natürlich gehört da ein bisschen mehr dazu. Nur das finde ich halt wieder, das ist jetzt so wieder das Überzogene, wo man halt merkt, heutzutage ist es dann wichtiger, dass solche Filme dann auch mit einer Schlagzeile auffallen, egal ob die positiv oder negativ ist, weil ich finde, so das Erste, was man ja gehört hat über diesen Film, war so ein kleinerer Shitstorm, weil es als klar war, dass Bradley Cooper ihn spielen wird und es dann diese Maskentests gab, dass dann rauskam, dass es mit Prosthetics gemacht wird, wenn es an die Nase geht. Mhm. Und es dann wirklich ein paar Leute geschafft haben, sich da zu beschweren, ne? Dass dann
ja, das noch die super
Familie von Bernstein dann irgendwie sich auf Bradley Coopers Seite schlagen und so. Wie unnötig das ganze Ding.
Ja, da haben sich ja noch offizielle jüdische Organisationen dann auch eingeschaltet und gesagt, so ja, diese Nase wird oft als bla benutzt, aber in diesem Film sehen wir das halt nicht.
Ey, aber so, alleine, dass halt die dazu. Sich da einschalten müssen, ja. Alter, klappt's noch?
Und da gab's ja auch genug, die haben dann gesagt, ja, Ethnical Cosplay oder so, auch weil Carrie Mulligan halt diese Rolle spielt, kam dann auch noch oben drauf.
Mhm.
Ja, wo wir gerade bei dem Voice Acting von ihm waren, da gehe ich mal rein, das war mein mit Abstand größtes Problem an diesem Film. Ich habe mir direkt danach noch ein einstündiges Interview mit ihm zu einer Zeit angehört, wo es am Ende ist. Und
Bernsteins Interview.
Bernsteins Interview habe ich mir so ein einstündiges Interview angeguckt, um zu erfahren, wie er wirklich spricht. Und der spricht sehr nasal, auch weil er viel geraucht hat. Mhm. Und bei Bradley Cooper spricht das so, als würde er einen Schwulen cosplayen. Deswegen musste ich mich die Hälfte der Zeit auch irgendwie zusammenreißen, dass ich nicht lachen muss, weil ich das absolut lächerlich fand.
Siehst du, das fand, ging mir überhaupt
nicht. Weil das klang halt so.
Nee,
das fand ich nicht gut. Weil der Bernstein selber spricht halt mit so einer Raucherstimme nicht durch die Nase. Das ist schwierig zu acten, aber bei ihm fand ich es einfach lachhaft.
Also ich habe Bernstein-Interviews jetzt nicht, ich habe ihn jetzt nicht eine Stunde am Stück gesehen, aber ich habe auch in Interviews reingehört und dachte so, Alter, ist unfassbar, wie der den eingefangen hat.
Weiß ich nicht. Ich hatte da echt Probleme an manchen Stellen, wo ich gedacht habe, boah, das klingt eher so wie als wäre er Detlef von Nebenan.
Was?
Sounds like a you problem.
Ja. Sounds like a you problem.
Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht. Ist vielleicht wie so ein Ding bei mir mit Creepy Joaquin Phoenix bei Hör. Aber
stimmt, ja. Das sind schon sehr individuelle Probleme, die man beim Punkteraten nicht mit einbeziehen kann.
Ja, hier war es halt echt die Stimme. Das hat mir. Ich habe dir dabei schon gedacht, Alter. Okay, ich weiß, was er vorhat, aber das klappt für mich nicht. Weil
also, es ist das erste Mal, dass Bradley Cooper mal nicht nach Bradley Cooper klang und dass der komplett. Auch stimmlich, komplett verschwunden ist hinter seinem Charakter. Er ist ja ein guter Schauspieler, aber...
Ich fand das von der Stimme her auch, krass. Und wie er gesprochen hat, auch okay. Nur dieses Nasale hat er halt für mich leider ins Lächerliche gezogen. Was? Also das konnte ich nicht kaufen.
Abgefahren.
Leider gar nicht.
Nee, also ich fand, wie er das stimmlich und vor allem auch körpersprachlich umgesetzt hat.
Die Kombination aus allem ist
super krass. Ey.
Ja, Körpersprache, Maske und alles, wie er aussieht, sich bewegt, sich gibt, auch in seiner flirty Attitude mit seinen Schülern.
Das finde ich nämlich so geil, wie er diese Körperlichkeit darstellt, weil ich kenne Leute, die so touchy sind. Also weißt du, die dich immer anfassen beim Reden und so überall, aber es gibt Leute, die machen das auf so eine unangenehme Art und dann gibt es Leute, bei denen stört dich das überhaupt nicht.
Stimmt.
Und ich kenne vor allem einen sehr gut, der ist genauso. Der packt dich dann immer und wenn er mit dir redet, weißt du, oder streichelt kurz über die Schulter oder sowas. Aber so.
Ist ein Pfarrer, ein katholischer übrigens.
Mhm, genau. Da siehst du. Bei gestern das dann die Leute, wo es nicht unangenehm auffällt. Ich finde halt, es gibt Leute, da geht es in so einen Creepy-Bereich. Mhm. Und ich finde, so wie er das gespielt hat, ist das nicht so. Und deswegen, für mich ist das voll aufgegangen, dass ich auch geglaubt habe, dass der mit seiner Art irgendwie ein Charisma im Raum verbreitet, dass die Leute halt auch anzieht, weißt du, dass die halt auch irgendwie Bock haben auf den und das alles. Das
auch die, auch
super funktioniert.
Die Orchesterszene, die auch wahnsinnig wuchtig und charismatisch inszeniert und das im Kino auf der großen Leinwand, wenn ihr die Chance dazu habt, entfacht ja schon seine Wirkung.
Das wirkt, ist
geil.
Ja. Mhm. So, ich habe jetzt auch endlich mal nachgeguckt, weil es mich ja nicht losgelassen hat. Ne? Dieser an einer Stelle, so würde sagen, zweiter Akt oder auch gegen Ende hingehend hat er dann mal so einen dunkelhaarigen Typen, den er auf dieser Party bei sich zu Hause kennenlernt und auch wieder packt er an, bevor er überhaupt seinen Namen weiß. Ne? So ist er schon am Streicheln und sagt, Mensch, tolle Haare und so. Das ist Gideon Glick, weil ich noch beim Gucken dachte ich so, fuck, Alter, woher kenne ich den Typ? Und der hat schon einiges gemacht, aber das, woher ich ihn am präsentesten habe, ist halt wirklich Marvelous Mrs. Maisel. Weil da spielte irgendwann hat ihre Agentin noch einen anderen Klienten, das ist ein Zauberer.
Hm. Na, so weit bin ich dann
nicht. Okay. So weit bin ich dann auch noch nicht.
Ah, ja, okay.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Und das ist er.
Mhm. Also so ein bisschen Jason Bateman Verschnitt, Jason Bateman sage ich schon hier, Jason Schwartzman Verschnitt, oder?
Ja, geht in die Richtung, wobei er hat auch so ein bisschen was von, oh fuck, wie hieß er? Oh, den kriege ich jetzt nicht zusammen, den Namen. egal. Fuck. Das ärgert mich, weil er echt was von ihm hat.
Egal, gar
vielleicht später. Nee.
Okay.
Ja, egal. Jedenfalls finde ich, kann man das als Biopic vielleicht so an der einen oder anderen Stelle kritisieren, weil das ähnlich wie Oppenheimer nicht immer in die Tiefe geht.
Ja.
Ne? Also was so manche Figuren angeht, die kommen, glaube ich, schon ein bisschen zu kurz. Aber ich glaube, der Film fokussiert sich halt auch auf ihn und sie.
Mhm.
Und deren Verhältnis und wie sich es über die Jahre verändert hat. Und ich finde, selbst wenn er dann so einen Zeitsprung macht, dann nimmt er sich dann hinterher aber zumindest kurz die Zeit zu erklären, was sich im Verhältnis verändert hat.
Hm. Ich finde, Oppenheimer ist ein spannender Vergleich. Da habe ich nämlich exakt den gleichen Kritikpunkt gehabt, dass ich am Ende nicht verstanden habe, warum er ein Genie ist.
Mhm.
Das habe ich in beiden Filmen nicht verstanden. Das kritisiere ich auch in beiden.
Okay.
Ich verstehe. Ja, hier wollen sie, ja, bei Oppenheimer wollen sie eher den Fokus auf die Verhandlung legen. Hier wollen sie eher den Fokus auf die Ehe legen. Wobei ich auch da ab und an die Dynamik nicht so greifen konnte, wie ich sie gerne gegriffen hätte.
Das ist auch.
Zwischen den beiden.
Das ist auch abgefahren. Ich finde das so großartig, weil egal wie im Streit die sind und so weiter, du siehst richtig die erste Person, die er sehen will nach seinen Auftritten, wo er seine Leidenschaft dranhängt. Weißt du, wenn er sich komplett entladen hat, so. Wie froh der ist, sie zu sehen, weißt du, und dass sie immer noch da ist und an seiner Seite ist.
Hat sich mir auch so voll schön erzählt, dass die beiden für sich eine Ebene gefunden haben, wo sonst keiner rankommt.
So ein Arrangement fast schon, ne?
Ja, das sowieso, dann darüber hinaus haben die halt das Arrangement, weil sie wissen, dass sie diese Ebene haben, wo niemand dran kratzen kann, dass er halt noch machen kann, was er will oder wie auch immer sie das findet, aber die sind sich da halt einig. Also die haben auf jeden Fall den Deal, weil die halt wissen, da kommt nichts ran. Und das hat sich mir echt gut erzählt.
Und der wusste ja, weil das geht ja auch, also der Film steigt ja relativ früh ein, wo er über sie redet. Das heißt, sie ist offensichtlich verstorben. Das sehen wir schon in der Anfangsszene in einem Interview, wo er gealtert halt schon irgendwie dieses Interview gibt und dann springen wir in die Vergangenheit.
Ja, weil er sagt, dass er sie sehr vermisst.
Genau. Und da weißt du schon, er wird niemals eine finden, die sie so ersetzt, also die sie so ersetzt, wie sie war. Also mit ihrem Verständnis und ihren Deals, den die praktisch hatten, so untereinander, weißt du, wo die gesagt haben, pass auf, du kannst das und das machen, ich bin an deiner Seite und sie hat ja auch, wie hat sie das formuliert an einer Stelle, wo sie meinte so, ja, du weißt noch nicht, wie sehr du mich brauchst, irgendwie sowas hat sie gesagt.
Ja, ja, genau.
Das ist schon geil.
Keine Ahnung, wie sehr du mich brauchst, ja.
Die Dynamik hat nicht funktioniert zwischen den beiden, Alter.
Finde ich auch Dennis, abgefahren, Alter. Dennis, Alter.
Was zur Hölle, hast du denn da gesehen?
Nicht über die ganze Dauer auf jeden Fall.
Okay.
Witzig.
Wahnsinn.
Du, haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Hätte ich auch nicht mitbekommen. Josh Hamilton spielt auch noch mit.
Ach ja, richtig, ja. Genau, der sitzt am Pool an einer Stelle.
Mhm.
Ja, und ich habe die große Kamera erwähnt. Dann müssen wir auch sagen, wer der DOP war. Matthew Libatique, der Stamm-DOP von Aronofsky.
Ach.
Für seine ganzen Filme Requiem for Dream und Co.
Mhm.
Das ist der Kameramann von Maestro.
Ja, die war wirklich groß.
Mhm. Der wird mehrfach nominiert, wenn du mich fragst. Kann ich mir vorstellen. Also das würde mich wundern, wenn er jetzt nur Schauspielnominierung kriegt. Der hat auch das Zeug in anderen Kategorien hier zu trumpfen.
Ja, Make-up wird er.
Ja, Make-up. Ey, das würde mich hart wundern.
Ja, also nee, eine Nominierung kriegt er bestimmt. Aber für mich ist der aktuell halt auch vorne, was Make-up angeht. Weil ich wüsste aktuell nichts, was ich krasser fand.
Nö.
Ey, Alter, wie die den auf die alt auch machen, Alter. Das ist unglaublich, ey.
Ja, das gealterte Make-up ist großartig.
Ja. Das habe ich im Original noch nie so gut gesehen. Du siehst, also gab schon echt viel gut gemachte alte Menschen, also Menschen auf alt gemacht. Aber ich habe das noch nie so makellos gesehen wie
Bad Grandpa zum Beispiel. Ist
die haben auch diesen leichten Film auf der Haut hinbekommen, so im Alter irgendwie, dass die so ein bisschen glatter, so ledriger ist.
So ledrig, ist, ne? genau. Und wie geil, also eben die auch Ohren, mit seiner Bräune dann so und die Ohren und wie es alles irgendwie anfing zu hängen, ne? Also wie auch mit dem Hals und wie nahtlos dieser Übergang gemacht ist, Alter. Das ist unglaublich.
Ja. Fand ich auch sehr echt aus.
Ab dem Moment, wo sie sich einmal verbeugt und er dann wieder hochkommt, ab dem Cut.
Mhm.
Da erzählen die ja einen längeren Zeitsprung und dann ist er ja auch schon ein bisschen ergraut. Ab da Bombe, so vom Make-up und wie er aussieht und sich ab da auch gibt. Ich hatte eher auch früher ein bisschen mehr Probleme.
Also ich glaube sowieso, die erzählen ihn ja am Anfang als 25-Jährigen. Ich glaube, da kam über CGI ein bisschen De-Aging mit dazu. Sah für mich zumindest vereinzelt so aus.
Mhm. Müsste ich nochmal sehen, bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, dass sie es tatsächlich so mit diesem Schwarz-Weiß und so vielleicht so gelöst haben. durch smarte Kamerawinkel und Licht, dass er vielleicht jünger aussieht.
War schon sehr faltenlos. Also, okay. Ja, wie auch immer. Da haben wir bis jetzt nicht rausfinden können. Ne?
Ich bin auch jetzt 60 geworden und bin faltenlos.
Faltenlos?
Wie liebe ich Jakob. Naja. Von wegen so, hast du keine Spiegel in deinem Haus, du Arschloch.
Nee, deswegen waren ja auch gleich sämtliche Beauty-Produkte irgendwie raus als potenzielles Geschenk.
Ja, Beauty-Produkte haben wir auch noch nie zugeschickt bekommen. Da sollten wir uns mal Gedanken drüber machen. Das könnte daran liegen, dass wir keine Beauty-Produkte brauchen.
Ja, oder dass sie uns nie sehen.
Oder dass, naja doch, die sehen uns ja schon ab und zu.
Ja, ganz
oder dass Hopfen und Malz verloren ist.
Oder das, dass sie sagen, also, da so viel Geld kriegen wir nie im Leben zusammen.
So eine Creme ist noch nicht erfunden, dass das noch was bringt.
Ja. Kriegt einfach so zwei Wäscheklammern nächstes Mal.
Genau, einfach so ein Gutschein für so eine OP.
So ein Elektro-Tacker. Ja, geil.
Schön die Haut hinten im Nacken zusammenziehen und zusammentackern.
Ich mach das wohl.
Ja, das finde ich echt krass, Alter, dass du sagst, die Chemie zwischen den beiden hat nicht durchgehend funktioniert.
Die Stimme und so, das sind alle Sachen, die ich halt mega fand.
Ja, weiß nicht. Also gerade die Stimme ist für mich auch der größte Knackpunkt, weil das hat mich halt immer an den Rande des Lachens gebracht und da, wo es nicht soll.
Ich fand's wahnsinnig gut umgesetzt. Also auch so die Optik und seine Gestik und die Körperhaltung halt mit dem realen Vorbild. Also war schon gut studiert, den Burschen.
Tja.
Ja, aber ich kann dafür den Punkt.
John Travolta gesehen.
Ich kann dafür den Punkt sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, also ähnliches Problem wie bei Oppenheimer, ich verstehe hinterher nicht, warum das so ein Genie gewesen sein soll. Mhm. Da ist was dran.
Ja.
Ich fände es, glaube ich, fand es bei Oppenheimer nochmal eine Spur krasser.
Ja, das fand ich da auch.
Weil ich hier
da bist du ja auch im Prozess drin und verstehst trotzdem nicht, warum er so ein Genie ist.
Genau, und ich finde, hier wird halt schon über sein Charisma und wie die Leute zu ihm hingezogen sind, da wird schon eine Menge erzählt, was das angeht. Also es erklärt mir irgendwie seinen Erfolg auch. Und also ich glaube auch die Tatsache, dass er so als größter amerikanischer Dirigent gehandelt wird, hat jetzt nur bedingt was mit seinen Skills zu tun. Mhm. Schon auch mit der damit verbundenen Prominenz, glaube ich.
Ja.
Weiß ich nicht. Kann ich auch nicht wirklich viel zu sagen.
Ja, hat er schon seinen bestimmten Stil gehabt, den er auch übrigens auch gut verkörpert hat. Weil im Nachspann wird ja dann diese Originalszene gezeigt, weißt du, wie er dirigiert. Und der macht ja auch diesen komischen Sprung, den ich auch bei einem Dirigenten selten gesehen habe, dass er so hochspringt.
Ja,
weißt du, so.
Dass er den Auftakt quasi springt.
Genau. Das ist ja auch ein sehr eigener Stil von Bernstein. Und auch das hat er genäht.
Ja.
Ja, die Szene war natürlich fantastisch, als er Mahler dirigiert hat.
Ja, das ist ja das Ding, wo er sagt, habe ich Bombe. 6 Jahre für geprobt.
Das war schon cool.
Ja, weil es halt ein langer Take ist. Ne? Es sind irgendwie 6 Minuten 21 das Stück und das wird dann am Stück einmal durchgespielt und das halt in einem Take. Und kann mir vorstellen, dass das mit Proben verbunden war.
Und er hat natürlich auch wahrscheinlich auch so ein Standing bei auch durchgehend, weil er sowohl die High Society Opernfreaks abgreift, als auch aber mit Broadway-Stücken die andere Hälfte mit Musicals wie West Side Story greift dann natürlich noch ein paar andere ab.
Ja, und Rent und sowas, klar. Ja.
Da kriegst du natürlich dann auch den Otto-Normal-Verbraucher mit ran und nicht nur die mit Monokel versehene High Society.
Hast du recht.
Ja, kann ich schon nachvollziehen, warum der so angesehen wird.
Aber es ist schon lustig, wie lange das her ist, weil in der allerersten Kino-Trailer-Episode, der allererste Kinofilm, den wir überhaupt besprochen haben, war Stan und Ollie. Hm. Und den haben wir im ältesten Kino Berlins gesehen, im Odeon damals. Haben wir noch, haben wir das nochmal irgendwie erzählt. Und genau in dem Kino haben wir jetzt wieder Maestro gesehen. Das heißt,
schließt sich ein Kreis.
Meinst du, jetzt könnten wir eigentlich aufhören?
Ja,
das ist 4,5 Jahre her, das ist einfach mal schon ein Hammerhart. Ja, das ist dass du mal zurückdenkst, so wann war eigentlich Kinotrailer Episode 1, Alter? Das war 2019 im Sommer.
Krass, ne? Wirklich Mann, krass. Wir wären 5, ey. Ja,
wir wären 5. Das ist abgefahren. Schon sehr, also wir sind schon sehr konsequent, muss man uns lassen.
Ihr müsst bald zur Schule.
Ja, stimmt.
Mit
6. Dürfen wir eigentlich in 13 Jahren erst trinken.
Ist vorbei mit Schluss. Ist
schlecht mit der Party heute.
Ja.
Müssen wir dann aufhören, wenn wir 6 sind? Wir sagen, jetzt fängt quasi Schule an. Und wir sollen dann irgendwas anderes
Podcast machen vielleicht, ja. Mhm. Heimwerker-Podcast.
Ja, gute Idee.
Bildung.
Gute Idee. Katzen-Podcast.
Ja, den können wir machen.
Da bist du am Start.
Da habe ich was für.
Okay. Ja, was können wir noch erzählen? Ach ja, der Film ist R-rated und wir, Dennis und ich haben vorhin nachgeguckt, warum. Weil jetzt erstmal so.
Fällt mir jetzt auch spontan nichts ein.
Ne? Das ist aber tatsächlich die Frequenz, mit der hier geraucht wird, plus okay. die Tatsache, dass halt in einer Szene Kokain konsumiert wird.
Ah ja, stimmt. Ja, ist nur ein Moment, richtig.
Das reicht. Für ein R-Rating. Und das finde ich schon heftig, weil ich meine, der Film geht 2 Stunden, 9 Minuten und ja, es gibt kaum eine Szene, in der er nicht raucht, sie aber auch nicht. Also, ja, spätestens dann, wenn sie Krebs hat, dann ist, wird nicht mehr geraucht.
Ja, schon.
Ja, hält ihn nicht davon ab.
Nein. Aber wo war das? Finnland, wo der ab 9 freigegeben war? Irgendwo?
Ja, genau. Ja, irgendwas
im hohen Norden.
Genau, irgendwas Schweden, Finnland, sowas. Schön. Norwegen irgendwie ab 9.
Amerika dann, rated R.
Rated R. Und ich fand es ja spannend, weil hier ist ja als Komponist tatsächlich Leonard Bernstein gelistet, weil die halt sehr viel von seiner Musik verwenden. Und da ja auch die Rechte für bekommen haben. Und ich finde es spannend, dass es parallel noch ein Projekt gibt von Kari Joji Fukunaga, was auch ein Bernstein-Biopic werden sollte, namens The American, wo Jake Gyllenhaal den Herrn spielt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was damit passiert, weil ich habe mal auf IMDb Pro geguckt und da ist jetzt Status Unknown, weil die halt die Rechte nicht bekommen haben für die Bernstein-Mucke. Und das ist dann halt wie... ne, so ein Bob Marley Biopic ohne Bob Marley Mucke, das
kommt ja jetzt auch.
Witz,
ja,
nee, aber die haben ja die Mucke.
Die haben die Mucke, ja.
Ja. Ja. Aber hier Ben Adir, wie heißt er?
Ja, stimmt. Der ist
der
das.
Der spielt den noch.
Mhm. Mhm.
Aus Fuck. One Night in Miami.
Ja, Nadim, nee.
Hat so ein Doppel.
Ja, ja, genau. Du hast, glaube ich, recht mit Ben Adir irgendwas.
Aber schon irgendwo noch Malcolm, hat er Malcolm X gespielt in One Night in Miami oder hat er Malcolm X in einem anderen Film gespielt? Den hat er auf jeden Fall auch mal verkörpert.
Ey, boah, Alter, da fragst du jetzt was. Er hat auf jeden Fall in One Night Miami mitgespielt, aber
das
wen
weiß
er
ich.
Da gespielt hat.
Aber da hat ja auch, na, keine Ahnung.
Ja, das
ich weiß, dass er mal Malcolm X auch irgendwo gespielt hat. Aber
Ja, aber gucken wir mal, was dann mit dem Projekt wird. Und ich meine, nachdem Bradley Cooper den jetzt so gespielt hat, kann ich mir leider Jake Gyllenhaal nicht vorstellen in der Rolle.
Konnte ich mir auch vorher schon nicht, glaube ich. Also irgendwie,
Hater.
Nee, nicht wirklich. Ich mag den ja, aber ich kann mir den nicht
vielleicht
in der Rolle
die
vorstellen.
Mehr.
Vielleicht. Wir müssen einfach einen nehmen, der wahnsinnig viel raucht, der dieses von Natur aus mitbringt.
Mhm.
Harald Schmidt gibt's nicht mehr.
Helmut.
Ach ja, Helmut Schmidt meine ich.
Harald
Schmidt gibt's noch.
Harald Schmidt gibt's noch.
Nee, ich meinte Helmut Schmidt.
Ja.
Hat er gecheckt.
Können Sie Fraser nehmen. Der hat auch eine sehr tiefe Stimme.
Ja. Okay, da bin ich ja mal gespannt, wie sich das in Punkten äußert, was ihr so sagt. Haben wir schon erwähnt, dass der 4-fach Golden Globe nominiert ist und damit natürlich auch potenziell für die Oscars sehr in Frage kommt. Wobei, fast ein bisschen wenig, ne, mit den 4 Nominierungen dahingehend.
Ja.
Aber es sind wichtige Preise, weil es für besten Film, beste Regie und 2-mal für die beste Hauptrolle nominiert, nämlich Bradley Cooper und Carey Mulligan.
Weiblich-männlich.
Yes.
Könnte ein kleiner Hint sein, dass der im Oscar-Rennen eventuell auftaucht. Schauen wir mal.
Ja.
Würde mich nicht überraschen.
Aber da sag doch mal was zu, wie seht ihr das so jetzt mit, wir haben ja dann doch jetzt schon ein paar Filme gesehen, wo irgendwie offensichtlich ist, dass da wahrscheinlich eine Oscar-Nominierung für die Hauptrolle bei rumkommt. Jetzt gerade Oppenheimer und dieser hier und Killers of the Flower Moon und so, hast du nicht gesehen. Wen seht ihr da aktuell vorne?
Ich sehe die Nominierung hier vorne tatsächlich.
Du siehst Bradley Cooper als Sieger?
Und ja, und auch Carey Mulligan im Gegensatz zu den weiblichen Kandidaten, die bis jetzt so gehandelt werden, à la Emily Blunt zum Beispiel, ist ja auch als möglich aus Kandidaten.
Aber doch nicht für eine Hauptrolle, oder? Das wäre ja dann Nebenrolle wahrscheinlich.
Nee, das wäre Nebenrolle. Achso, ja stimmt, Carey Mulligan wäre dann weibliche Hauptrolle.
Hier doch weibliche Hauptrolle
recht.
Sein.
Hast du recht, genau. Ja. Ja, das wären dann 2 verschiedene Kategorien.
Okay, aber
den haben wir noch. Priscilla haben wir noch als mögliche.
Ja, naja, halte ich für unwahrscheinlich. Aber dann
Sandra Hüller.
Sandra Hüller, ja, habe ich nicht gesehen.
Mhm.
Hat Chancen, bestimmt. Wenn man die Glauben schenken darf.
Ja. Also als Wunsch sehe ich die vorne.
Sandra Hüller?
Ja.
Ja.
Also was die männlichen Kandidaten angeht, sehe ich Bradley Cooper vor Leonardo DiCaprio und vor Cillian Murphy.
Also jetzt, wie du die Leistung fandest oder was du glaubst, wer den Preis
beides.
Kriegt? Beides.
Ja, beides.
Okay.
Ja, glaube ich. Glaube ich mit.
Ich glaube ehrlich gesagt, also DiCaprio finde ich sowieso, hat eher Außenseiterchancen. Das ist für mich jetzt eher so ein...
Also ich glaube ja nach wie vor, dass die größten Chancen Cillian Murphy hat. Mhm. Also den Preis auch zu kriegen.
Ja, möglich wär's.
Aber wenn es um die Performance geht, sehe ich Bradley Cooper deutlich vor Cillian Murphy. Weil das einfach eine sehr viel anspruchsvollere Rolle ist. Ne? Also Cillian Murphy hat das perfekt gespielt, aber dieser Rolle hier wird einfach nochmal sehr viel mehr abverlangt. Das ist damit anspruchsvoller und deswegen für mich Bradley Cooper. Und ja, DiCaprio echt nicht, Alter.
Nee, das würde mich schon wundern. Nee, aber war... klar, Cillian Murphy wäre auch ein Kandidat.
Ja. Ja.
Gehst du mit?
Gehe ich mit.
Mitläufer.
Bei den beiden Frauen habe ich aber auch ein präsenteres Bild. Bei den Männern müsste ich jetzt gerade mal nachgucken, was ich so in dem Jahr gesehen habe, wo ich sagen würde, okay, kommt wer zum Zuge. Ich habe jetzt zum Beispiel Bo's Afraid noch nicht gesehen, deswegen kann ich zu Joaquin Phoenix nicht viel sagen. Mhm. Ob da was möglich ist oder nicht. Ja.
Ich glaube, dass Bo's Afraid schon wegen des Timings schlechte Karten hat.
Ja, das ist zu lange her, ne?
Ja.
Wenn es danach geht, kannst du Joaquin Phoenix für jeden Film nominieren, also der ist schon immer krass.
Ja.
Oh. Also was seine schauspielerische Leistung angeht, da hat man eigentlich nicht irgendwas zu bemängeln, dass man jetzt sagt, so okay, er war scheiße, sondern meistens ist es die Inszenierung oder der Film.
Ja. Da gehe ich mit.
Schon einer der Großen.
Mhm.
Na gut. Okay. Haben wir noch was?
Ich nicht.
Nö.
Haben wir nicht. Naja, dann nennen wir Punkte. IMDb 7,3 für Maestro, hat Metascore von 78. Lee hat seltsamerweise kein T-Shirt an, wo die 78 drauf ist.
So ein würde Kack, passen.
Letterboxd 3,6. Und jetzt unsere Punkte. Wo seid ihr gelandet?
5,5.
Alter.
Was ist denn mit dir los, ey?
Bitte was?
Das kann doch nicht dein Ernst sein, Alter.
Ja.
Wegen der Stimme. Dein Hauptargument 5,5.
Nee, wegen der Stimme. Weil sich mir ihre Beziehung manchmal nicht erzählt hat vernünftig und weil er sich mir nicht erzählt. Das ist halt schwierig.
Wow. Ich hoffe, du kommst aber jetzt erstmal ein halbes Jahr nicht
her. Ich bin ey, aber da bin ich nicht alleine mit Otto und so sind auch alle da.
Otto ist ein Nörgler.
Otto kratzt sehr an meinem Bild von ihm, weil neulich hat er auch was Schlechtes über Will Ferrell gesagt. Das ist also so langsam, Otto, wir müssen reden.
Oh ja, das war bei May December steht das auch drin. Er versteht die Faszination von Will Ferrell für Showtime-Stoffe nicht.
Für Showtime?
Oder was Showtime? Weiß ich nicht.
Okay.
Ja, irgendwas hat er da geschrieben.
Team Otto ist vorbei jetzt, ne?
Ja, also wenn er so weitermacht. Ja,
also soll man sehen an seinem Thron.
Na, jetzt gerade bin ich Team Otto bei dem Film. Ja, bin ich bei ihm.
Alter, 5,5. Also nee, ich bin hier bei den von Guest getippten 8,5 Punkten.
Nice.
Weil mich hat der echt ordentlich mitgenommen. Und ja, als Biopic nicht hundertprozentig perfekt, aber die Performance, Alter, von allen Beteiligten, ciao, ey.
Ja. Also nicht hundertprozentig perfekt und wahrscheinlich nicht das beste Biopic, was ich gesehen habe, aber sehr mitreißend und geil inszeniert. Von mir eine 9.
9 sogar? Okay, ja. Wow. Cool.
Das wirbelt ja nochmal ordentlich.
Das siehst du, jetzt wird nochmal alles aufgemischt. 5, Alter, 5,5. Ey, Dennis, was ist denn bei dir los?
Ja.
Bei dir ist wirklich was verkehrt gelaufen.
Okay, das war jetzt 3 miese für mich, ey.
Da ist das auch so ein Ding, also weil ich war ja auch am Anfang bei Babylon nicht so begeistert, da hatte ich aber zumindest Bock, den nochmal zu gucken. Das habe ich bei dem hier jetzt auch nicht.
Ja, gut.
Ja, habe ich aber auch nicht. Aber
nee, das habe ich auch nicht, aber das schmälert ja nicht den Film. Also das ist ja jetzt auch kein, das ist ja jetzt kein Porky, so, wo du sagst, so geil, nächste Woche will ich den nochmal gucken. Hat richtig
aber
Spaß gemacht.
Deswegen, ich wollte nur sagen, kann ja auch Tagesform sein, aber hier habe ich keinen Bock, den in Kürze nochmal zu schauen, um zu sagen, so, ja, guck mal, hatte ich vielleicht einen schlechten Tag, so wie bei Babylon zum Beispiel.
Deswegen wird es darauf, dass deine Tagesform immer scheiße ist.
Nö.
Nö. Nö. Falsches Argument. Nö. Junge, Junge.
Mal so halt, ne?
Mhm.
Let me show you the door. There's the door!
Ja. Und vielleicht auch.
Ich wusste auch, dass ich so hätte einsteigen können.
Ja. Vielleicht auch, weil es gestern der dritte Film war.
Jetzt kommt er so wieder.
Ich habe halt erst Battlefield Earth gesehen, dann May December und dann den.
Entschuldigung, aber direkt im Vergleich, Alter, müsste der Film schon eine 10 kriegen. Wenn du davor Battlefield Earth und...
May, December, sage ich noch nichts dazu. Also sagst du nicht, dass ich den mal bringen würde, aber da habe ich auch noch keine Meinung zu so richtig.
Fandst du gut?
Jetzt wollte er doch gerade nichts dazu
sagen. Ich kann das noch nicht so richtig sagen. Ich find ihn nicht schlecht, aber ich muss da noch einen Tag drüber nachdenken.
Schläfst nochmal drüber.
Ja, dann.
Just so happens that we have in our studio today... One of the world's 5 leading Bumsen experts.
Da haben wir aber möglicherweise auch eine Oscar-Nominierung irgendwo zwischen Julianne Moore oder Padme, wie heißt
Julia Roberts.
Portman.
Nein, genau.
Ach, Portman war es.
Ja, aber nee, ich glaube nur Julianne Moore.
Ja, denke ich auch.
Ich glaube, Portman wurde es auch nicht Golden Globe nominiert und so.
Julianne Moore hätte es auch mehr verdient von
Also sie ist auf jeden Fall da im Hype, das habe ich mitbekommen.
Ja.
So, ich habe einen Endstand, wenn ihr wollt.
Schieß los.
Guess ist mit 6 Punkten das Schlusslicht heute. Dennis hat 5 Miese und ich habe 4 Miese.
Ich bin das erste Mal das Schlusslicht, Alter.
Das erste Mal?
Dennis 5 Miese und Lee 4.
Ja.
Hart.
Hasse wieder gewonnen.
Hat wieder gereicht, ja.
Jetzt kann ich keine Unentschieden mehr schaffen in diesem Monat.
Ah.
Hätte ich gewonnen, hätte ich nur einen Unentschieden schaffen können.
Sorry.
Danke, Dennis.
Danke, Dennis. Es ist schon erstmal ein Schuldigen gefunden, ey.
6, Alter. Okay, wie viel? Das muss ja an ihm liegen. Support-Episode 5,5. Dass ich in der zweiten Hälfte dieser 10er-Skala mich befinde, muss ja an dieser Dynamik dann irgendwie liegen.
Mhm.
Na, beim ersten Film lag es an Lee.
Kann man nicht
bei mir, bei der Supporter.
Das Insgesamtergebnis.
Im Zweifel die anderen.
Genau. Ja. Hier jetzt liegt es an mir, ja.
Natürlich.
Hier liegt es ganz eindeutig an mir.
Schweinerei, sage ich nur. Schweinerei. So.
So, warte mal. Wollte ich noch irgendwas drücken hier an Samples?
Did any of you guys ever see him laugh like that?
Only if a hobo was on fire.
Ich habe mal ein random Sample gedrückt.
Ja, das ist sehr random.
Du wolltest einen drücken?
Ich weiß nicht.
Ich werde mal in der Zeit.
Ach, hier, den noch schon lange nicht mehr gedrückt.
Richter's the Victor!
Ach, der fällt jetzt ein. Okay, das ist jetzt der random Sample, den du gefunden hast.
Drugs are good, okay.
Okay. Ja, schönes Ding. Dann können wir uns wieder bei Dennis bedanken für seinen erneuten Auftritt hier.
Vielen Dank für deinen Einsatz, Dennis. Extra angereist hier.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir immer viel Spaß gemacht.
Extra für den Podcast angereist. Das ist ein guter Einsatz.
Ja.
Hast gestern die nächste Niederlage beschert. Danke dafür.
Danke dafür.
Gerne.
Aber das neue Jahr wird sich wenden. Da wird sich alles wenden.
Das neue Jahr bringt
alles neu.
Das neue Jahr, wo wir jedes Projekt vorher raten.
Ja, das können wir echt mal machen. Also ich glaube,
das wäre auf jeden Fall krass.
Also wir müssen wahrscheinlich wieder was am Spielsystem drehen, damit das noch was wird.
Aber das ist ja völlig random dann zu raten, wenn wir jeden Film vorher raten.
Klar.
Ich meine, so Leute wie Hoffi, die werden sich da freuen, weil die sagen so, je mehr Anarcho, desto besser.
Mhm.
So von wegen, lass alles brennen. Aber unsere recht rationellen Tipper, du bist also selbst einer von den Punkteraden. Wie würdest du das finden?
Ja, ich bin ja auch so ein der analytische Tipper.
Du bist eher so der analytische
Tipper. Ja, ich gehe da ja so richtig vor Kopf dran. Das ist ein Albtraum, ja.
Stimmt, du bist auch einer,
Dennis ist auch einer, der einkalkuliert, dass wir zum Beispiel gesagt haben, dass wir die Statistik in der nächsten Folge bringen und dann denkt er sich schon, okay, alles klar, dann wird die Folge definitiv eine halbe Stunde mehr in Anspruch nehmen.
Es kommen Lose, es
kalkuliert
kommt eine Serie.
Das mit ein, ja. Er weiß, wann Lose gezogen werden und so, das ist schon...
Ja, Serien sind tendenziell immer etwas kürzer.
Mhm.
Siehst du?
Das ist halt...
Ja, du hast das ja nicht ohne Grund auch schon ein paar Mal gewonnen, das Ding.
Noch ein paar Tipps hier vom mehrfachen Champion.
Mhm.
Ja,
euch
ich habe aber leider, glaube ich, hat bisher noch niemand oft nicht das Triple geschafft. Ich glaube, das Triple hat noch keiner geholt, ne?
Nee.
Oder immer beim dritten Mal einkassiert.
Das stimmt, das Triple hat noch keiner geschafft, hast du recht.
Ich wurde damals beim dritten Mal, glaube ich, von Rico einkassiert.
Ja.
Mhm.
Jetzt hatten wir Back Air, hat 2 Monate hintereinander gewonnen, aber im dritten Monat wurde abgelöst von Snake.
Ja.
Schauen wir mal, vielleicht klappt es ja.
Auch noch ein Triple-Sieger her. Erik war auch schon mal kurz davor.
Ja.
Den habe ich dann, glaube ich, einkassiert.
Okay. Dann ist das also das, was es noch zu holen gibt bei uns.
Ja.
Das Triple.
Ja, schauen wir mal. Wir überlegen uns was fürs neue Jahr. Erstmal machen wir. Dieses Jahr machen wir natürlich so zu Ende, wie es angefangen hat. Wie gehabt.
Ja.
Ja, und apropos Punkte raten, wir haben jetzt noch eine einzige Episode von den regulären Episoden in diesem Jahr.
Mhm.
Vielleicht werden wir die Restschulden nochmal irgendwie abhaken.
Ja, wäre gut.
Weil Lee ist ja gerne schuldenfrei.
Ja.
Und da ist ja auch durchs Punkte raten sind ja ein paar große Filme, die sich da noch angesammelt haben. Hier Dennis der Dritte hat auf jeden Fall noch seinen Eröffnungsfilm gut.
Mhm.
Den müssen wir auch noch abhaken. Und
können wir gerne versuchen, die noch unterzubringen.
Dann bringen wir die noch unter und dann starten wir schuldenfrei ins neue Jahr. Das wäre doch eine Idee.
Guter Plan.
Weil wir haben, glaube ich, jetzt 13 Auftragsfilme für Januar. Also die feinen Pinkel-Supporter haben wieder eine schöne Schlagzahl gerade.
Ja, gerade wird es nicht weniger, das stimmt.
Und so Leute wie Weltenschreien und so haben noch nicht mal einen Auftragsfilm genannt. Oder hier Isa und so. Also dann wären wir bei 15, wenn die noch alle irgendwie mit dabei wären.
Hm.
Ordentliche Zahl.
Ja. Oh, da bringst du gerade ein gutes Stichwort, das wollte ich ja noch erwähnt haben.
Erzähl.
Wo du gerade Weltenschreiner sagst. Ein guter Weltenschreiner hat mir ja sein Buch zugeschickt, Creepy Little Entities.
Ach, hast du es auch gelesen?
Das hat er mir extra zu Halloween noch geschickt.
Geil.
Und ich wollte mir das so ein bisschen über den Oktober eigentlich verteilen. Hab mich dann ins Bett gelegt, hab angefangen zu lesen, hab's an einem Stück durchgelesen. Also es
klassischer Dennis.
Ja. Ich fand's richtig geil.
Cool.
Also gerade so, wenn ich jetzt so an Fabse und Ju denke zum Beispiel, wenn die Kinder im richtigen Alter sind, ist das, glaube ich, ein geiles Ding, was du so jedes Jahr mal lesen kannst, weil es liest sich super. Es ist nicht so lang, es sind drei einzelne Geschichten, die alle auf ihre Weise irgendwo was anderes haben. Und fand ich ein cooles Teil.
Also hast du dir die Danksagung durchgelesen?
Die drei Geschichten sind ja eigentlich noch in eine Rahmenhandlung eingebettet.
Ja, ne? So eine Anthology quasi in einer Rahmenhandlung. Und
Na, Triangel. Wenn ihr jetzt noch detaillierter hier weiter reingehen wollt.
Nee, ja, schön, ey, cool.
Hab ich sehr gerne gelesen. Große Empfehlung, das sich zu beschaffen.
Na dann.
Freunde, ich werde es auch noch lesen. Ich habe es vergessen in meinem Kofferurlaub, aber es, ich habe es noch auf dem Schirm.
Ja, sehr gut.
Musst wie viele machen. Punkte?
Oh, viel. Ey, würde ich vier. Echt. Nein, viel.
4 von 10 für
nein.
Die
Nein, nein, ey. Echt so an eine 9 ran. Also, das ist für mich in dem, was es macht, ein echt fast perfektes Ding.
Okay. Also nicht das Battlefield Earth unter den Büchern.
Nein, auf gar keinen Fall. Na, das hat auch so einen Wiederlesewert, finde ich. Mhm. Gerade wenn man so ein Freak wie ich bin, der so saisonal Dinge wiederholt, kann man das schon mal nochmal machen.
Seid ihr so Schnellleser, wenn ihr so Bücher liest, oder?
Naja, da habe ich auch nicht lange für gebraucht. Das ist ja aber auch nicht viel Stoff. Nee.
Okay. Also bei mir ist das relativ, ich lese pro Minute ungefähr eine Seite.
Pro Minute,
okay. Ich habe das noch nie gestoppt.
Ja, weil ich, ja.
Ja, schon.
So ungefähr.
Naja, aber wie willst du das denn auch machen? Nee, also gerade bei dem Buch, das hat ja ein sehr viel kleineres Format. Ist das jetzt, du liest normalerweise eine A4-Seite in einer Minute, oder?
Ja, kommt, nee, eine Minute war auch falsch. Ich lese in einer Stunde ungefähr 100 Seiten, so. Eine Stunde hat ja nicht 100 Minuten. Ich habe gerade mich ein bisschen verrechnet.
Okay.
Zum Glück macht er keine Statistiken für uns.
Ja.
Der Typ kann ja mit Zahlen gar nicht umgehen.
Ja, da lasse ich aber Excel machen, deswegen ist das funktionsgestützt.
Wer ist dieser Excel? Ist der offiziell angemeldet bei uns im Büro? Und
der nächste Hiwi.
Hat der
18 mal 10.
Kriegt der Krankenversicherung von uns, dieser Excel?
Ja.
Unglaublich, ey. Ja. Alright, ja, danke für deinen Einsatz, Dennis, und an alle anderen SupporterInnen, vielen Dank für euren Support in diesem Jahr, der sich jetzt das Jahr, was sich jetzt praktisch dem Ende zuneigt. Aber eine Folge kriegt er noch von uns. Und eine Support-Episode gibt es auch noch.
Ja.
Da darf Nils sich freuen über den letzten Auftragsfilm, den wir noch offen haben, von den offiziellen Filmen für Dezember, nämlich Johnny Guitar.
Mhm.
Da gibt es nochmal einen Western mit unserer Freundin Joan Crawford. Schon gesichtet tatsächlich.
Ach, vorbildlich.
Vorbildlich, wie ich bin, dachte er, ja, komm, der folgt ja dann der nächsten Support-Episode, dann habe ich den schon mal am Start.
Sehr gut.
Also, ihr dürft euch alle nochmal freuen auf kommende Stoffe und ansonsten danke fürs Zuhören, wa?
Ja, vielen Dank. Sind wir raus.
Sind wir raus für heute. Dennis, hast du noch irgendwas zu sagen?
Nö.
Nicht.
Frohe Weihnachten, schönes neues Jahr.
Auf jeden Fall. Frohe Weihnachten noch von uns.
Bleibt den Banausen treu.
Unbedingt.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Lieb, bleibst du uns auch treu?
Ja, immer.
Cool, ich auch.
Sehr gut.
Na dann, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.